Genau. Also als ich nicht dabei war, war er schneller, meinst du, ne?
Ja, da hat er eine komplette Folge aufgenommen, die Woche. Ja. Ich wollte überlegen, ob wir die Fenster auf Klapp machen sollen, aber
das ist. Da habe ich Angst wegen dem Ton.
Müssen wir die Hitze wegdrücken.
Ja, genau. Wir tun so, als wäre es nicht warm.
Warum saß denn so?
Ja, er hat das Zeichen gegeben.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Wir sind zurück und zwar mit einer ganz außergewöhnlichen Folge, denn diesmal plaudert Stefan Gass mit uns. Seit knapp einem Vierteljahrhundert ist er der Chefsommelier der berühmten Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach in Bayersbronn. Er hat schon viele Gäste kommen und leere Flaschen gehen sehen. Ja, und für diese Aufzeichnung hat Philipp Wittmann von Weingut Wittmann seine Türen geöffnet, seine private Schatzkammer geplündert und er liefert natürlich wie immer die passenden Geräusche und Anekdoten. Ich würde sagen, herausgekommen ist eine Folge, da hat sich das Warten gelohnt. In diesem Sinne, viel Spaß und Chin Chin.
Also schön, dass wir hier sind.
Wir fangen mit was Alkoholfreiem an. Brombeerblatt und Apfel von Wiesen, von Riesel quasi produziert. Mhm. Ich habe den jetzt so auch noch nicht probiert, nur kannte ich die Version mit
Verbene.
Genau. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das Thema alkoholfrei, ich bin gespannt, was du gleich zu sagst. Ja, seid ihr sicherlich auch im Restaurant immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Ist für mich ein schwieriges Thema und ich finde diese von Griesel erzeugten Dinge mit so einer individuellen eigenen Art, mit Fermenten und so, das kommt mir sehr nah, wie ich mir es vorstellen würde.
Können wir jetzt mal trinken?
Ja, also. Du hast auch nicht so eine krasse Süße.
So ein bisschen Umami hinten, oder?
Also das Gute ist, das hat nur 0,5 Gramm Fett, steht da drauf. So, müssen wir schauen.
Wie hat er denn das hingekriegt jetzt? Was hat denn da jetzt das Fett?
Mir fällt vielleicht ein Tick, ein bisschen Säure im Abgang. Mhm. Ich habe gesehen, es ist zwar Rauchzitrone ist noch dabei. Ja. Sehr gut Mittelmundgefühl, also eine schöne Frucht. Und dann ist er ein bisschen kurz, finde ich. Also man könnte ihm ein bisschen mehr Lebendigkeit noch verleihen vielleicht in Rauch.
Aber die Kürze ist ja eigentlich bei den Dingen immer da irgendwie, oder? Entweder du hast Süße hinten raus oder sie werden kurz.
Kennst du ein anderes Beispiel, was mehr länger hat?
Ich bin auf der Suche.
Also ich schenke mir nochmal nach, weil wenn man Durst hat.
Nein, das Wunderbare ist, dass es eher herb ist und nicht süß.
Genau.
Insofern ist es eher appetitanregend als sättigend. Und das ist ja oft das große Problem, dass einfach viele in dem Bereich einfach zu fruchtig sind, zu süß sind, ja. Also ich persönlich, ich mag halt Säure. Also Säure, die reif ist.
Ich mache es aber gleich so richtig spannend. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen bei alkoholfrei.
Nein, aber wir arbeiten ja auch damit und versuchen uns auch damit sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und ich glaube, die Mischung macht es letztendlich. Also man sollte den Gästen auf alle Fälle fertige Produkte kredenzen, aber auch selbst kreierte Kombinationen und so weiter. Und
was macht ihr da selbst kreiert?
Also wir, tatsächlich mein Schüler vom Philipp, der jetzt bei uns arbeitet, also der Lukas, ein junger Mann, Sommelier, der sich ganz intensiv damit auseinandersetzt, klar, mit Absprache, mit der Küche. Also zum Beispiel, wir fangen jetzt an mit dem Thema Verjus und da versuchen wir einfach, um das Thema Verjus einfach so, das ist der Beginn, da versuchen wir einfach, ein Getränk zu mixen auf Basis von Verjus mit Holunderblütensaft, mit ein bisschen Limette, mit ein bisschen Säure auch, klar, aber die Säure, die halt auch mit dem Verjus zusammenpasst und dann ein bisschen mit Kräuter arbeiten, sodass man das auch ein bisschen abwechselnd macht. Zurzeit machen wir auch was mit Wacholder, also da hat uns der Patissier zum Beispiel einen Wacholdersirup gemacht. Oder ein Holunderblütensirup, der auch großartig ist, zu kombinieren mit ein bisschen bittere Komponente, also auf Basis von Bitter, also quasi Ginger Ale oder Bitterlemon und so weiter. Aber auch da klar, versuchen wir schon auch tolle Sachen auszusuchen, die einfach dann in der Kombination einfach sehr gut funktionieren.
Ja.
Klar, aber das Thema ist ja auf einer Seite Alkohol von Champagner über verschiedene Sekte, über Wein, über Portwein, Sherry. Hat man halt noch ein alkoholfreies Spektrum. Und wir versuchen letztendlich gemeinsam mit dem Lukas und auch mit dem Team zusammen einfach ein bisschen Individualität reinzubringen, sodass wir nicht das gleiche ausschenken wie 10 andere Kollegen, sondern weil die Gäste, die auf dem Bereich sich bewegen, die sind ja sehr neugierig, deswegen bestellen die auch sehr häufiger diese alkoholfreie Begleitung oder teilweise kombiniert mit Wein und sie sagen, okay, die wollen jetzt nicht 8 verschiedene Wein probieren, sondern die wollen vielleicht 4 Wein probieren und wollen dann parallel dann eine spannende alkoholfreie Begleitung. Ja. Und da muss man es auch einfach passend zu der Küche machen, da muss man deswegen auch intensiv in der Küche zusammenarbeiten, weil die geben immer einen ganz gute Tipps, was die Haltbarkeit anbelangt, was das Mazerieren mit Thymian, mit Rosmarin, mit verschiedenen Pfeffer, mit Kirschsaft, mit
das sind Profis am
Werk. Nein, das ist wirklich so. Also der Lukas, mein Kollege, der ist da 5 Stunden damit jede Woche beschäftigt und ist dann in der Küche, da hat riesen Töpfe und dann brüttelt es und dann raucht es.
Cool.
Wenn ich mal vorbei, dann gehe ich hin und rieche dann dran und schaue, oh, war spannend, ganz toll. Und dann hat er so einen speziellen neuen Pfeffer ausprobiert und die Köche, die geben auch viele Tipps und so. Und da ist auch eine Zusammenarbeit, weil die probieren das auch mit und die sind auch neugierig und so entwickeln wir uns immer besser, immer weiter und glaube ich, werden auch immer was die Begleitung zu den Speisen auch immer, glaube ich, perfekter. Also das muss man einfach sagen.
Also ihr habt diese Herausforderung angenommen, dass dieser Trend so ein bisschen gerade ist zum Alkoholfreien.
Aber eigentlich geht man wegen dieser wahnsinnigen schönen Weinkarte. Deshalb spannen wir mal den Bogen zum Champagner.
Ja, vielen Dank, dass du so einen tollen Champagner mitgebracht hast. Hey, voll cool. Wir freuen uns bei Bubbles sowieso immer, oder?
Na, sowieso. Ich sag immer, wenn wir uns in der Familie treffen im Elsass, macht der Vater eigentlich nie ein Cremant auf, sondern er macht eigentlich immer ein Champagner auf. Mm. Nicht, weil der Cremant nicht auch toll ist und spannend ist, aber Champagner irgendwie, es ist was Besonderes. Ja. Und heute dachte ich,
heute, wo ihr euch mal seht, wo ihr euch sonst nie seht.
Du musst was dazu sagen, ich muss gestehen.
Deswegen, ich habe mal versucht, einfach auch ein Champagnerhaus mitzubringen. Was vielleicht nicht so ganz so im Fokus steht und die Familie Vazard, also der Jean-Pierre Vazard, der zurzeit also am Werk ist, also sein Papa hat es gegründet in den 50er Jahren und im Grunde genommen hat dieses Champagnerhaus unsere Familie, also im Elsass immer begleitet seit, ich sage es mal, 40 Jahren. Also ein guter Freund meines Vaters hat es damals uns mal vorbeigebracht, weil er selbst da die Lese war. Da war mein Papa auch ein paar Mal dort. Und auf alle Fälle so hat sich dann eine Verbindung zu dem Weingut. Und
das hat auf jeden Fall Säure und Länge.
Auf alle Fälle, Spezial Club Blanc de Blanc.
Ja, Spezial Club, ja. Mhm. Das ist eine Vereinigung von ungefähr 50 Erzeugern, die quasi diese Flaschenform ausgesucht haben damals. Und was letztendlich der Jean-Pierre auch auszeichnet, ist einfach eine sehr lange Hefelagerung. Also das ist jetzt quasi 16. Es ist degorgiert im August 24. Und 1 Gramm Dosage. Das ist jetzt komplett ohne Holz, nur Stahltank. Also quasi auch mal schön, dass man sowas auch noch bekommt, weil pur. Das ist ja doch immer das ist sehr pur.
Und dennoch cremig, ne? Also du hast schon vom Chardonnay schon auch so ein bisschen erste Textur und dann wird es aber auch sehr gerade und hat Schliff am Gaumen. Und tatsächlich ist es so, wenn ich mir jetzt Holz reinlege, würde es mich fast stören, weil so ist es halt.
Er hat Versuche gemacht und hat es sofort wieder gelassen. Wir sind in Chouilly, wir sind in der Côte de Blanc, das ist kreidig, das ist einfach sehr puristisch und Jean-Pierre ist es auch, hat es Bio-Zertifizierung, hat dann umgestellt vor ein paar Jahren und auf alle Fälle, ich hatte es 20 Jahre aus den Augen verloren und eines Tages Weihnachten im Elsass bei den Eltern und cool. Papa macht dann so eine Magnum auf und ich sage, okay, ich darf ja was haben. Und dann probiere ich das und war total begeistert. Und was mache ich dann? Klar, dann fahre ich hin und hatte 2 Stunden Termin und dann aus den 2 Stunden waren es dann 6 Stunden. Und seitdem arbeiten wir sehr intensiv zusammen und wir haben ihn auch, glaube ich, mittlerweile hat er auch sehr viel Erfolg in Deutschland. Also es hat ihn auch ein Händler aufgenommen und er macht einfach sehr gute Arbeit, muss man einfach sagen. Und
ist dein Vater eigentlich sehr unter Druck, wenn du nach Hause kommst dann? Weil wenn er dann dir einen Wein aufmacht oder einen Champagner, da denkt man so, Gott, jetzt kommt der so nach Hause, der hat so eine Ahnung.
Er macht sich das sehr einfach, weil mein Papa ist ein begnadeter Koch. Also meine Eltern haben ja Gastronomie, was jetzt mein Bruder ja weitermacht. Und ich telefoniere mit ihm und sage, du bringst deinen Wein mit, ich koche.
Also, ja, das ist super.
Also insofern,
das macht ja ganz gut.
Also ich kenne ja seinen Keller und der ist sehr gut bestückt und irgendwann greifen auch da dann zurück, wenn meine Flaschen aufgebraucht sind. Und insofern ist es eigentlich auch sehr schön, also dass wir uns da sehr, sehr gut ergänzen. Mhm. Und mein Papa ist extrem produktorientiert und es ist immer schön, wenn man dann nach Hause kommt und dann so ein toller, großer Fisch da bestellt hat. Und da ist er selbst hingefahren nach Straßburg, hat ihn ausgesucht. Und dann, er hat ja eine private Küche, also quasi wie in einem Restaurant. Ein großer Herd von Molteni und da passt auch was Großes rein.
Aber du hast vollkommen recht, also Stefan zählt zu den Personen, wo ich auch wirklich, wenn ich mir überlegen sollte, welchen Wein ich dann mitbringen würde, ins Schwitzen kommen.
Du auch?
Ja, aber es gibt nicht viele Leute, bei denen ich da wirklich McDonald wollte, aber Stefan, das ist, er ist halt irgendwie, das Schlimme an Stefan ist, ich teile ganz viel seiner Ideen, wie er Wein sieht, aber er ist irgendwie noch perfekter. Das ist so in seiner Vorstellung, ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er es nicht erzeugen muss. Keine
Ahnung. Das ist für mich ein großer Vorteil. Ja.
Wie ist das denn, so Winzer als Gäste zu haben? Ist das nicht auch manchmal ein bisschen anstrengend? Jetzt mal ehrlich. Nicht alle, aber...
Nein, aber ich glaube, also mit zunehmendem Alter, würde ich sagen, bin ich da mittlerweile sowas von entspannt und,
okay,
und freue mich, dass sie da sind. Und es ist, vor allem, wenn man sich lange kennt, ist es, weil man hat ja wirklich viele, viele Jahre gemeinsam einfach zusammen verbracht und viele Jahrgänge probiert, viel sich ausgetauscht. Das heißt, man kennt ja auch die Leute. Und für mich ist es eher eine Freude, wenn ein Winzer uns besucht. Und ich versuche da wirklich eben auch das Beste zu geben. Also wir öffnen unseren Kellern und zeigen ihm auch mal Raritäten oder machen mal was Besonderes auf. Und das ist, also für mich ist es, also Stress ist es vielleicht, wenn mal 5, 6 Winzer zusammenkommen. Und,
das kann intensiv werden, ja.
Ob man die dann alle auf den Nenner bekommt, das ist dann nicht immer einfach.
Ja, okay.
Also da muss man auch da, glaube ich, die Stimmung aufnehmen und schauen, wie die Jungs drauf sind.
Ja.
Ich sage jetzt bewusst Jungs, das sind vielleicht die etwas jüngere Generation, die noch so ein bisschen wilder sind.
Ich weiß nicht, aber ich habe keine Idee.
Und am besten kommst du gleich mit 6 Weinkarten, da hat jeder, ist halt jeder schon mal beschäftigt.
Ja, ja,
und,
genau. Ist schon mal Ruhe.
Und da kann schon mal jeder seine eigene Flasche aussuchen. Und bis das soweit ist, bringst du am besten selbst eine Flasche mit, die du am besten blind einschenkst.
Und damit haben sie zu tun.
Und sagen die erstmal, was zu tun. Da ist erstmal Ruhe eigentlich.
Guter Trick.
Ja, da ist der erste durchgelöscht.
Ja, okay, verstehe.
waren die Alten? Die waren ja auch mal jung. Die hast du in deinen jungen Jahren ja auch erlebt, ne? Also so jetzt so Crew um Joachim Heger rum zum Beispiel. Ja? Die waren aber nicht so aufgeregt wie die Jungs da heute, oder? Das war schon.
Ja, ich sag mal, das war auch noch eine andere Zeit. Ich glaube, man hat da, man ist in so einem Restaurant, das war auch für die, glaube ich, was Besonderes, weil die das auch nicht so häufig gemacht haben. Und die gesagt, okay, so, wir nehmen uns jetzt mal eine Auszeit und fahren mal das in Schwarzwald und es war anders, Es war, glaube ich, ja, etwas ruhiger, etwas gelassener und die haben es genossen, die haben dann 1, 2 Flaschen Wein getrunken aber das war mehr so als Familie, man macht einen Ausflug in Schwarzwald, besucht mal seinen Kunden und
freut sich, dass man sich mal gut gehen lässt.
So ist es, ja.
Genau.
Also das ist, ein Winzer, ich glaube, das bringt ja auch viel Stimmung in so ein Restaurant, glaube ich. Also wenn man da so eine Truppe hat, dann... Ich hatte mal so eine Pfälzer-Truppe, das ist allerdings schon 20 Jahre her. Also die waren damals jung, die sind jetzt heute in unserem Alter. Und die habe ich, glaube ich, irgendwann um 2 Uhr gesagt, so, jetzt ist vorbei. Ich mache jetzt keine Flasche mehr auf. Das geht jetzt an die Hotelbar oder aufs Zimmer, aber hier
nicht mehr.
Ja, wir hatten früher in der alte Schwarzer Stube hatten wir so eine Sitzfläche mit 6 Personen und da war hinter wie so eine Ablage. Mhm. Und die wollten es schaffen, mit den leeren Flaschen diese Ablage einfach zu machen.
Okay.
Die haben es fast geschafft.
Aber dann hast du gesagt, jetzt reicht's mal.
Jetzt reicht's mal.
Gibt's jetzt
und die nächste so einen kleinen Schub drauf.
Das ist gutes Zeug, ne?
Einfach für den Start. Wunderbar.
Vielen Dank.
Mini-Schluck drauf.
Ja, Mini-Schluck, ja. Ich finde es halt wunderbar, weil es einfach sehr trinkangenehm ist. Trotzdem.
Guck, beim Philipp geht's schon los. So, ja?
Und einen gewissen Trinkfluss
mitbringt. Super, super lecker.
Ja.
Macht viel Spaß. Vielen Dank, dass du es mitgebracht hast. Sehr schön.
Sehr gerne.
Ne, so Gäste lieben wir, ne?
Ein Traum. Bei unserem letzten Besuch in der Traubentome hat die Eva das vegetarische Menü gehabt und sie fand das Weltklasse. Mhm. Und das hat fast
hat aber keine alkoholfreie Begleitung gehabt.
Dass ich gedacht habe, Mist, das muss ich eigentlich auch mal ausprobieren, obwohl ich eigentlich da überhaupt keine Affinität in die Richtung habe. Ne? Also ja, okay. Insofern, wenn etwas richtig gut gemacht wird, wenn die Wertigkeit da ist, dann.
Also ich glaube, das Thema vegetarisch, also auch ich selbst kein Vegetarier, aber probiere das sehr oft aus.
Ja.
Und vor allem europaweit. Das ist super spannend. Wenn du jetzt in Spanien bist, in Italien, in Frankreich,
da geht schon tolle
in Deutschland,
Sachen, ja.
in Dänemark, in Schweden, Norwegen, England. Ja. Jedes Land hat unterschiedliche Garmethoden, unterschiedliche Gewürzmischungen, unterschiedliche auch Gemüsesorten und Obstsorten, die da einfließen, unterschiedliche Kräuter. Das ist extrem spannend. Also wir haben Stammgäste aus Straßburg, die kommen jedes Mal, wenn wir die Karte wechseln alle zwei Monate die Karte und kommen, obwohl die keine Vegetarier sind, die fahren von Straßburg in Schwarzwald, trinken eine Flasche Champagner, essen das vegetarische Menü und die freuen sich total.
Ja.
Weil die sagen, das ist eine von den besten Ausführungen, was sie so kennen auf dem Niveau. Und die Entwicklung in dem Bereich ist ja schon weit gekommen, aber da ist so viel Potenzial drin, weil jeder, der viel essen geht, weiß, dass er seine Taube, sein Hummer, sein Rind, sein Lamm, sein Steinbutt, sein Seeteufel, seine Forelle, wie auch immer, in x Variationen schon probiert hat, aber beim Thema vegetarisch, wie schaffe ich es? Und da kommt man nochmal einen großen Schritt weiter. Da gibt es Restaurants, die jetzt ihren eigenen Garten haben, ihren eigenen Gärtner, die sich halt auch letztendlich darauf spezialisieren. In Paris gibt es ein paar, die in Versailles dann 4-5 Gärten haben. Und wenn man da es schafft, ein Produkt so darzustellen, dass es nicht von den Gewürzen her komplett übertönt ist, sondern diesen Grundgeschmack, den wir früher als Kinder bei unserer Großeltern auf dem Bauernhof, also ich bin ein Teil Gastronomie, ein Teil Bauernhof, da bist du rausgerannt, hast eine Karotte, einen Radiesen rausgezogen, auf der Wiese sauber gemacht und reingebissen. Wenn nur dieser Geschmack, also ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn ich eine Kartoffel bekomme von unserem kleinen Laden in Bayersbronn, alle, der wirklich wie früher, und wenn ich diese Kartoffel esse, dieser Geschmack, das ist das sind so Erinnerungen an früher.
Ja.
Und das ist doch, das wird bei der Vegetarischen auch nochmal ein Riesenschritt, wenn man es schafft, wirklich. Wir haben zum Beispiel Tomaten aus der Umgebung von 15, 20 Kilometern, die jetzt so langsam jetzt nach und nach reif werden. Und dann machen wir so Tomatenmalz und so ein Tomatenteil. Das sieht aus wie ein Gemälde. Unterschiedliche Farben, unterschiedliche Kräuter und so weiter. Das ist Wahnsinn.
Ja, es ist ja auch so, dass natürlich viele Sorten auch einfach verschwunden sind in den letzten Jahren. Und wenn man natürlich das auch wiederherstellt, also genau diese Geschmäcker, die wir von früher kennen, diese reine Lehre eigentlich.
Das findet ja statt. Das einzige Problem ist, dass es eben nur in der Nische stattfinden kann,
weil
es nicht wirtschaftlich im größeren Stil darstellbar ist. Aber bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich in die Küche komme und da ist so ein Topf Kartoffeln am Köcheln, dann nehme ich mir so eine raus mit Schale und beiß rein.
Ja.
Wir haben einen Biobauer in der nördlichen Pfalz, wo die herkommen und das ist einfach, da brauche ich sonst auch nichts. Ne? Mir ist noch ein bisschen Salz oben drauf, ansonsten bin ich da fein. Also
ich zerdrücke sie manchmal nur ein bisschen Olivenöl drüber, ein bisschen Fleisch.
Das ist schon ein großes Kino.
Das meine ich mit der Perfektion.
Ah, jetzt haben wir einen Wein, der passt zu deiner Vergangenheit. Richtig?
Da bin ich groß geworden. Ja.
Also wir haben den Schlossberg St. Kathrin 21, ein sehr junger Wein von der Domaine Weinbach.
Ja.
Letztendlich geht es mir so, dass ich die kühlen Jahrgänge aus dem Elsass heute liebe. Ich glaube, das muss ja irgendwann mal sich geändert haben. Wenn ich die letzten 15 Jahre zurückblicke, sind es immer die kühlen Jahrgänge. Das ist das, was ich schon immer auch kaufe. Ich habe jetzt bewusst den 21er heute aufgemacht, weil ich dachte, okay, wir haben so kurz Zeit, drüber zu reden. Die Aromatik ist voll da. Natürlich geht das noch in noch größer, wenn es gereifter ist. Aber es ist für mich ein wunderschönes Beispiel, wie Herkunftswein, wie Riesling von großem Boden einfach am Gaumen einfach auch sein Spiel spielt.
Absolut.
Geil.
Und auch
und kein Kalk.
Ja.
Kalk.
Kein Kalk
in dem Fall.
Kalk, ja. Für
was ist
die,
dort für ein Boden?
Für mich die große Herausforderung im Elsass, die Grand Crus.
Granit.
Granit.
Alle 3 Kilometer hast du einen anderen Boden. Die haben Schiefer, die haben Granit, die haben auch Kalk. Ich hatte vorhin auch einen Hengst in der Hand gehabt, also bei der Auswahl. Hab dann gedacht, nee, komm.
Der Hengst ist Kalk, Granit ist Granit. Der Schlossberg ist... Also wenn man einmal wirklich in Kaisersberg ist und sich die Zeit nimmt, einfach mal durch dieses Schlossberg zu laufen. Also wenn ich ab und zu mal dort übernachte und dann jogge ich morgens quasi den ganzen Schlossberg ab bis zur Burgruine oben, wenn du da und dann einfach dazwischen runter und da merkst du einfach, was dieser Schlossberg ist. Also oberhalb der Wald. Das ist also typisch wie in der Pfalz, im Elsass, oben die Burgruine, der Wald, dann die Lage und dann dieser steile Kern, da wird es ein bisschen flacher unten raus und die Familie Faller haben einfach da einen Riesenbereich und das über Generationen gewachsen und eine großartige Familie. Also ich habe die Mama kennengelernt, schon in den jungen Jahren, und die kam sehr oft zu uns in die Schwarzwaldstube zum Essen und mit ihren beiden Töchtern.
Du hast schon bei vielen Wintermamas am Tisch gesessen auch, ne? Also jetzt ja auch bei Philipps Mama.
Also ich kann nur eins sagen, das war heute Mittag wunderbar, es war ein tolles Essen. Und auch hier auf dem Weingut Mittag zu essen, hat was. Wirklich. Ja? Die sind kulinarisch wirklich... Und die Katrin, die das jetzt heute weitermacht, einfach ein Paradeweingut im Elsass. Die einfach über Generationen hinweg ein Niveau gehalten haben.
Ja, das muss man erstmal können, ne?
Und den Stil eigentlich beibehalten hat mit kleinen Änderungen. Diese Phasen, wo im Elsass vielleicht auch ein bisschen mit der Restsüße ein bisschen mehr gespielt worden ist. Und heute ist es wieder so
schmal. Anfang der 2000er war das so ein bisschen... Also ich habe begonnen, mich Anfang der 2000er mit dem Elsass auseinanderzusetzen. War dann ein bisschen am Struggling, weil ich dann immer wieder überrascht war von den Süßegrasen teilweise, die auch über die Ketten nicht ersichtlich waren. Und hatte dann irgendwann eine Meinung, musste die aber revidieren, als ich dann gelernt habe, als dann die kühlen Jahrgänge kamen, also auch so ein bisschen stilistisch sich wieder nochmal was geändert hat, mit 2008, 2010, 2013. Und dann ging mir plötzlich so, okay, kaufen. Ja. Das habe ich jetzt zum Beispiel im kleinen Weinladen im Elsass gekauft.
Okay.
So nebenbei. Das gibt's da. Okay, komm, nehme ich mit. Ja. Also das ist halt, habe ich 6 Flaschen mitgenommen, habe mich gefreut. Aber das war, ja,
total. Das ist
musst du erst mal kriegen. Mhm. Ja. Und dann war mir auch egal, ob es jetzt 10 Euro mehr oder weniger kostet im Vergleich, wenn du es irgendwo jetzt lange suchst, weil es was Besonderes ist. Aber wie gesagt, ich musste das lernen, weil Anfang des Jahres der 2000, Ende 90 bis vielleicht 2005, 2006, das waren so Jahre, wo vielleicht auch aufgrund der Klimaveränderung einfach was passiert ist und die Winzer sich auch erst adaptieren mussten. Wir ja im Übrigen auch, nur in der anderen Richtung.
Ja, in Deutschland in eine Richtung.
Vorher war es bei uns nicht reif geworden, plötzlich war es reif und dann mussten wir auch lernen, damit umzugehen. Mhm. Ne? Und es ist auch Quatsch. Manche Leute sagen, die großen Lagen im Elsass sind zu warm. Mhm. Das stimmt so nicht. Das ist letztendlich, du stellst dann auch fest, dass die großen Weine doch aus den großen Lagen auch kommen und dass es halt eben eine Frage des Handlings ist und eine Frage des Trinkzeitpunkts ist. Und
das ist der Punkt, Trinkzeitpunkt.
Ja, also eigentlich wie überall.
Das muss man nach 10 Jahren, 15 Jahren, da sieht man letztendlich, was man
aber,
und ich glaube, also was ich schon sehr oft festgestellt habe, ob es jetzt mit Riesling oder mit anderen Rebsorten, ist, dass irgendwann einfach die Lage den Jahrgang überschattet. Dass man einfach die Jahrgangsstilistik gar nicht mehr so merkt, sondern wirklich die Lage, vor allem in den Zwischenjahren. Mhm. Da erlebt man wirklich teilweise Überraschungen. Wo ich sage, okay, in einer Blindverkostung hätte ich diesen Wein vom Jahrgang her anders eingeschätzt. Weil einfach in dem Jahr einfach die eine Rebsorte so besonders war, genau in der Ecke, dass die quasi in der Cuvée, ich weiß jetzt vielleicht von Rot oder wo 2, 3 Rebsorten sind, dass genau in dem Jahr, was passiert ist, dass dieser Wein so besonders geworden ist. Und da erkennst du nicht mehr den Jahrgang, sondern das ist einfach das Potenzial von dieser Lage, überschattet irgendwann den Jahrgang. Und das merkt man ja bei 2, 3. Das beste Beispiel heute, wenn man 2-3 zurückprobiert, heute, wir haben vor kurzem eine spannende Verkostung von Weiß-Rot über verschiedene Anbaugebiete, verschiedene Regionen und das war so spannend, wie die 2-3er, also ich spreche jetzt von der Spitze, wie die Weine viel eleganter geworden. Die Weine haben sich gezogen, am Anfang waren die so kompakt. Extrem
muskulös.
Und mittlerweile die werden immer länger. Das ist Wahnsinn.
Und vor allem war es so, dass wir damals lernen mussten, dass halt warmes Jahr bedeutet, dass die erste Reife viel früher kommt. Mhm. Und als dann bei den 2-3ern schon 2005 die ersten Reifenoten teilweise in Weimar war, das wieder schon wie ein Schock. Mhm. Und dann war es auch plötzlich so, ja, der Jahrgang, das kannst du vergessen, es war zu heiß, wie auch immer. Am Ende stimmt das auch für viele Weine.
Absolut. Mhm.
Aber für die guten, für die war das eine Phase.
Absolut.
Ja, und das ist ein Lernprozess,
das ist ein Babyspektrum.
Aber ist das nicht auch so, dass man 2003 irgendwie noch anders rangegangen ist, weil ihr so froh wart, dass was reif wurde so ein tolles Wetter hatte?
Es gab ja schon mal heiße Jahre in der Vergangenheit.
Ja, okay.
Und wenn man
also,
da die Alpen gefragt hat,
ja.
Und die haben gesagt, die erinnern sich so an 59, an 49, an 47. Also die hatten ja schon ein paar.
Selbst mein Vater hat so Jahre identifiziert, weil er 71 vielleicht, war extremer. Wir haben damals dann tatsächlich 59er aus der Schatzkammer aufgemacht und wir haben 21er aus der Schatzkammer aufgemacht. Okay. Wir haben beides probiert damals, das weiß ich noch.
Ja, ja.
Wir haben beides verkostet, haben versucht zu verstehen, wie schmeckt das heute. Und wir haben damals gesagt, okay, also wir haben in diesen Weinen Lebendigkeit gesehen. Ja? Also sowohl in 59 als auch in 21, was natürlich uralter Wein ist, keine Frage. Aber dennoch, das war nicht so nach dem Motto, die Säure ist weg und der Wein wird alt und ist irgendwie vorbei, sondern da war Spannung drin. So, jetzt sind wir dann davon ausgegangen, okay, gesunde Trauben ist ein Faktor, der da wichtig ist. Du darfst dann nicht an den Punkt kommen, dass das drüber geht und dann musst du vielleicht dann auch überlegen, wie haben die 59, wie haben die 21 gearbeitet? Schonend. Korbpressen. Nicht gerieben ohne Ende und sondern.
Und natürlich mit der Hand gelesen, klar.
Selbstverständlich.
Gab es auch noch keine Kinder.
Genau, gab es ja alles nicht, genau.
Und insofern haben wir damals versucht, dem Trail ein bisschen zu folgen. Und am Ende muss ich auch sagen, dass ich mit dem, was wir jetzt aus 2-3 heute in der Schatzkommission haben, auch wirklich sehr zufrieden bin. Wir haben in 2-5 sogar ein bisschen mehr Probleme in dem Sinne, dass die Reife für mich persönlich ein Stück weiter ist, weil wir damals Ende August nochmal eine Hitzeperiode gekriegt haben. Wir hatten relativ dünne Laubwände, weil es kein Wasser da war. Und wir hatten die Trauben zum Freihängen. Zu viel Sonne.
Ja, okay.
Das ist immer noch im Kontext so, dass ich sage, es ist okay. Aber es ist trotzdem so, dass ich sage, das waren falsche Ansätze, die damit drin waren.
Das ist ein Riesenschritt in dem Thema.
Das musstest du lernen.
Ja, klar.
Und ich glaube auch im Übrigen, die Prozesse sind ja nicht vorbei. Der Klimawandel läuft immer noch weiter. Also da brauchen wir uns auch keine Brille aufsetzen. Das ist einfach so. Und wir sind in einer Zeit, in der sich unheimlich viel verändert. Was dir bleibt, ist beobachten. Du musst schauen, du musst deine Böden anschauen, du musst schauen, wie viel Wasser ist da, wie viel Wasser ist im Oberboden, was ist unten drin, wie kommt so eine Rebe durch den Sommer, Laubwandmanagement, wie viel Schatten kannst du haben und
wie guckst du dir den Boden an, machst du Bohrungen?
Und gleichzeitig ist es so, dass du dann kriegst du ein Jahr wie 24, was plötzlich dann durch so einen sehr mittelmäßigen Sommer und so weiter, sich immer weiter nach hinten verzögert und plötzlich stehst du und sagst, okay, die müssen erstmal reif werden, die Dinger. Ja? Also das ist also so wie früher. Früher warst du der beste Winzer und der Held, wenn du ganz am Schluss deine Trauben
gehst. Die
mussten gesund sein und mussten so lange hängen wie möglich. Am Ende dieses gesund und so lange wie möglich hat für 24 auch gegolten. Aber für viele andere warme Jahrgänge ist es eben nicht so.
Was ich schon noch fragen wollte, merkst du jetzt in deine Weinberge, weil das ist ja schon ein Betrieb, der ja extrem lang in dem Thema biologisch arbeiten, Merkst du da irgendwann, dass die Rebe resistenter ist an gewissen, zum Beispiel dieser Meltau-Druck, den wir hatten und im Juni oder so? Merkst du da in manchen Parzellen irgendwie Veränderungen oder so?
Also ich glaube schon, dass unter dem Motto Wachstumsbalance der Rebe unheimlich viel Energie drinsteckt und auch Widerstandsfähigkeit drinsteckt. Ja. Das heißt, besser durchkommen durch so eine nasse Zeit, eben aber auch besser durchkommen in so einer Trockenphase. Ja. Und da brauchst du Balance der Rebe. Mhm. Die Rebe darf nicht sofort reagieren. Also okay. Das heißt, die Frage ist, wie schnell reagiert die Pflanze auf ihre Umweltbedingungen? Okay. Und wenn du eine hochgezüchtete Rebe hast, die Leistung im Sinne von Ertrag bringen soll und die versorgt ist mit Stickstoff bis zum Maximum, die reagiert sofort auf die Umstände. Mhm. Eine Rebe, die tief wurzelt, die schon auch ihre Energie braucht, um sich zu ernähren, ohne dass sie hungern sollte, nimmt diese Umwelteinflüsse später wahr, weil die Reben tiefer wurzeln, weil dieser unmittelbare erste Eindruck gar nicht zu einer Veränderung kommt. Und das hilft dir. Das hilft dir also auch in der nassen Phase, weil in der nassen Phase das Wasser kommt von oben. Mhm. Wenn die ganzen Feinwurzeln in den ersten 80 Zentimetern sind und alles daher kommt, dann ist es auch direkt im Blatt und an den Trauben. Wenn es aber von tiefer unten kommt, braucht das länger, bis wir überhaupt so weit sind. Also muss das Ziel sein, eine Balance zu finden für die Rebe, ohne dass sie anfängt zu hungern, weil hungern ist auch nicht gut. Weil dann, wenn was fehlt, dann wirst du das im Wein später auch merken, dass was fehlt.
Das merkt man ja, wenn man Sport macht. Wenn man viel Fahrrad fährt und dieser sogenannte Hungerast, dann musst du dich hinsetzen und du brauchst 40 Minuten, bis du wieder
hochkommst. Nehmen wir den Sportvergleich und sagen, okay, so eine Vegetationszeit ist wie ein Halbmarathon oder ein Marathon. Mhm. Und wenn die Rebe am Anfang zu schnell wächst, zu schnell unterwegs ist, dann ist sie auch sensibler in den Phasen, wo dann plötzlich all die Einflüsse kommen. Mhm. Unsere Reben sind immer ein bisschen langsamer im Wuchs als die Allgemeinheit. Du denkst dann immer, was ist mit denen, wieso kommen die nicht? Mhm. Aber das ist überhaupt nicht notwendig, dass du in den ersten 2 Monaten so diesen vegetativen Wuchs in dem Extremum hast, weil entscheidend ist, dass du später irgendwann eine Laubwand hast mit ausreichend Blattfläche für Photosyntheseleistung, für die Einlagerung von den Aromen in die Trauben später, von den Wurzeln her. Da kommt dann die entscheidende Phase nach der Blüte. Mhm. Der Weg hin zur Blüte, da ist entscheidend, dass du keine Zeit verlierst, dass du nicht hinterherhängst. Ja. Mhm. Aber es ist nicht notwendig, dass du der Erste, dass dein Weinberg der Erste ist, der die ersten Triebe ganz oben hat. Ja? Mhm. Und deshalb lieber langsam, lieber etwas weniger Versorgung, aber ausreichend. Und dann kommst du zum Punkt und dann marschieren die auch durch und reagieren nicht so schnell. Jetzt kannst du natürlich, das klingt alles natürlich gut, weiß ich. Da ist auch definitiv was dran. Jetzt kannst du natürlich aber auch, wenn du über das Thema Pflanzenschutz sprichst und Traubengesundheit, kannst du sagen, okay, warum sind denn Wittmannser Traube immer gesund? Kannst du sagen, ja gut, der tut ja auch kiloweise Backpulverspritze im Sommer und das Backpulver hat halt einen brutal guten Einfluss gegenüber dem Goetium-Pilz, gegenüber dem Mehltau und das hilft halt einfach. Das heißt, der ist halt auch nah dran und betreibt halt auch einen proaktiven Pflanzenschutz auf der Basis natürlicher Mittel, aber trotzdem in sehr engen Abständen und ist nah dran. Wir machen beides. Wir sind schon nah dran und wir kümmern uns auch in Jahren wie 2024 darum, dass die Reben gesund bleiben, weil natürlich kommt der Mehltau und der falsche Mehltau, wenn das Wetter extrem ist, irgendwann, wenn du nichts machst. Das ist ja ganz klar. Du musst halt schauen, dass du gut beobachtest. Du brauchst auch immer ein bisschen Glück, weil das Wetter ist nicht so vorhersehbar.
Und viel Fleiß dann auch, oder?
Die Wahrheit ist am Ende, sind diese vielen Komponenten übereinander gelegt. Mhm. Ja, und ich glaube, also ich würde mich da jetzt nicht hinstellen wollen als Dänische, der es weiß und so, wie wir es machen, ist perfekt und wieso machen die das alle nicht? Nee, das ist irgendwie, auch nicht in jedem Jahr läuft alles genauso, wie du es gern haben möchtest. Aber es hilft halt, wenn du nah dran bist. Das hilft immer. Mhm. Und wenn du ein Gefühl für die Dinge entwickelst. Mhm. Das ist
ja, und letztendlich, also von meiner Erfahrung her, zeichnet sich ja so ein Betrieb aus über diese schwierige Jahre.
Ja, genau.
Da
Da bleiben wenige übrig,
da,
wo es gut
Flaschen,
ist.
Das ja. ist immer für mich ja. Absolut. Also so habe ich auch großartige Verkostungen in Piemont waren, so 2014, was ja auch ein verheerendes Jahr in Piemont. Und da gab es ab und zu mal ein paar Ausnahmen, und die wirklich auch biologisch arbeiten und das seit 50, 60 Jahren und die Reben es geschafft hat, in den Jahren trotzdem Traube zu produzieren, die einfach weit über die Reben sahen immer gut aus und so weiter. Also es gibt schon immer Ausnahmen.
Okay.
Und, aber weil ich auch noch die Frage
Aber würdest wollte, du ja. würdest du das dann sagen, wenn du das auch so jetzt europaweit beobachtest und in die Weingüter gehst und dass diese Reben, die bio behandelt werden, wirklich immer besser aussehen, auch in den schwierigen Jahren? Ist
Nein.
das so? Nein.
Nein.
Siehst du, okay.
Also das ist ja meine Frage, weil ich auch an dich stellen wollte.
Ja.
Man hat ja gehört, dass jetzt für viele junge Betriebe, die umgestellt haben vor 4, 5 Jahren, mit diesen Schwierigkeiten, die wir hatten, einfach auch in Frankreich habe ich das ein paar Mal jetzt gehört, dass die kurz davor sind zu sagen, okay, die wollen sich die Tür offen lassen, weil die einfach so viel Ernteverlust hatten.
Ah, mit dem Bio quasi.
Also das hört man schon auch. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch, gell? Also das ist schon auch so...
Also es ist so...
Ist ja nicht einfach, glaube ich.
Wir haben halt das Problem... im Weinbau, wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, dass die Politik unheimlich viel Einfluss nimmt auf das, was Zertifizierung bedeutet, was dahinter steht. Wenn ich heute ganz frei entscheiden könnte, wie ich wirtschaften will, ich bin total überzeugt von biologischer Wirtschaftsweise, nur die EU-Richtlinien für Biobewirtschaftung sind in manchen Bereichen einfach Schwachsinn. Da gibt es das ein oder andere Mittel, gerade im Bereich eben zur Bekämpfung des falschen Mehltaus, gibt es die phosphorische Säure, die wirklich ein Naturprodukt ist, die auch wirkt. Und wenn ich phosphorische Säure, die im Bio-Weinbau zugelassen war über Jahre, wenn ich die einsetze, brauche ich weniger Kupfer.
Okay,
ja.
Das ist ja auch super.
Was Sinn macht.
Ja.
Absolut. So, die phosphorische Säure war nicht als Pflanzenschutzmittel dokumentiert, aber sie war zulässig. In dem Moment, wo sie Pflanzenschutzmittel wurde, weil auch der konventionelle Anbau gelernt hat, damit kann man was machen, in dem Moment, wo sie Pflanzenschutzmittel wurde, hat die EU entschieden, okay, dann lassen wir sie für Bioanbau nicht mehr zu.
Ja.
So, das heißt, wir haben heute im Bioanbau fehlt ein entscheidendes natürliches Pflanzenschutzmittel, um den falschen Mehltau zu bekämpfen. Und dieses Pflanzenschutzmittel hat nicht chemisch-synthetische Hintergründe und Wirksamkeiten im systemischen Bereich, sondern das ist ein nachgebautes Naturprodukt. Da kommt Bürokratie und Politwahnsinn ins Spiel, der dich in Regeln zwingt. Gleichzeitig ist es so, dass biologischer Anbau subventioniert wird. Mit vielen EU-Geldern. Das bedeutet aber auch viel Subvention, viel Kontrolle. Du bist in den Zwängen von diesem ganzen Wahnsinn. Deshalb sage ich heute, ich will von niemandem Geld haben für das, was ich da mache. Ich möchte meinen Weinbau so machen, wie ich mir es als ideal vorstelle. Und ich will aber auch nicht kontrolliert werden. Lasst mich bitte in Ruhe. Deshalb würde ich, wenn ich heute von null an entscheiden könnte, würde ich sagen, ich verzichte auf diese Biozertifizierung. Ich mache Philipp Wittmann-Anbau, der biologisch ist aus meiner Sicht. Der verzichtet auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und so weiter, aber hört mir auf mit diesem Wahnsinn.
Ja, ja,
und das ist natürlich als Weingut, was seit über 30 Jahren zertifiziert ist, kannst du diesen Schritt nicht zurückgehen, weil das würde was.
Das sieht dann so aus,
als würde sofort heißen,
ja.
So.
Ja, ja.
Und für einen jungen Betrieb, glaube ich, ist es der richtige Weg.
Und am Ende ist es so, je mehr Freiheit man sich holen kann, als Landwirt und Winzer, umso schlauer ist man eigentlich.
Ja.
So ist mein Blick auf die Dinge.
Ja, ja.
Es ist halt für außen, ne, wenn du keine Ahnung hast und da hat ein Weingut so eine Zertifizierung, ne, dann denkst du halt, ach guck mal, die arbeiten bio. Sonst musst du dich halt schon sehr mit dem Betrieb beschäftigen.
Klar, logisch.
Ja.
Und wenn ich zum ersten Mal vom Weingut komme und das Weingut nicht kenne, versuche ich ja mit dem Winzer da erstmal den Jahrgang zu verkosten und dann, wenn es möglich ist, einfach eine gewisse Jahrgangstiefe von einer Parzelle, um einfach zu sehen, wie arbeitet der Winzer in unterschiedlichen Jahren, in schwierigen Jahren, in Problemjahren. Und wenn in den Jahren diese Weine überragend sind und strahlend sind und einfach diese Energie, diese Spannung mitbringen, dann sage ich ja, da kannst du starten. Das ist ein Betrieb, der einfach, und vor allem, das Thema ist ja auch in viele Bereiche, man hat halt so 2, 3 Top-Weine und dann gibt es ja auch eine große Menge an anderen Weinen.
Ja.
Und Und die Handschrift eines Weinguts ist für mich der Einstiegswein. Das ist der eine. Das ist wie der, wenn man in die Schwarzwaldstube kommt. Der erste Gruß, das ist die Einleitung. Und das ist so, damit öffnest du, damit machst du die Sache spannend, damit regst du Sachen an. Und das macht man ja auch mit dem Wein genauso. Wenn man so einen Wein, also so einen Einstiegswein probiert, sagt, oh wow, spannend. Mhm. Okay. Das ist zwar ein leichter, erfrischender Weißwein, der aus einer Parzelle oder einem Ort kommt oder aus verschiedenen Parzellen. Mhm. Aber der hat bei mir was bewirkt, dass ich auf alle Fälle neugierig bin, weiter zu verkosten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, dieser Einstiegswein sollte man genau dieselbe Sorge
drauflegen.
Absolut. Mhm.
Du bist ja jetzt seit über 30 Jahren in Baiersbrunn, ja, ne? In der Schwarzwaldstube. Wie bist du da hingekommen und wie haben die das geschafft, dich da zu halten? So lange. Ha? Wie ging denn das?
Sehr gute Frage.
Also ich kam tatsächlich zum ersten Mal in die Schwarzwaldstube zusammen mit meiner Oma. Also meine Oma hat mir das quasi zu meinem 18. Geburtstag geschenkt. Und meine Oma hatte das Restaurant in Betrieb gehabt im Elsass und mit ihrer besten Freundin sind die viel, viel essen gegangen. Auf alle Fälle, eines Tages sagte sie, du musst mal da unten hingehen. Das sind zwei Häuser, Barreis, Traube, die sind beides gegangen. Und da sind wir da hochgefahren und haben da zum Mittag gegessen. Und ich war sehr begeistert. Ich war gerade in der Hotelfachschule in Straßburg, hatte mein Fachabitur zu Ende gemacht. Dann habe dann die Sommelier-Schule danach angefangen. Und der Heiner Fingbeiner, der ja heute immer noch anwesend ist mit seinen beiden Söhnen, die ganze Familie ist ja mit involviert im Betrieb, kam an den Tisch und meine Oma, ich weiß noch, die hat so die Hand auf mir gelegt, sagt, ja, also mein Enkel ist in der Hotelfachschule, der wird irgendwann bei Ihnen arbeiten und so. Meine Oma war immer sehr gern. Und da meinte sie auch, wenn er kommt, sollte er auf alle Fälle auf mich aufpassen.
Ja, okay.
Wir gingen dann 3 Jahre und dann eines Tages habe ich mich tatsächlich in der Schwarzwaldstube beworben und so Anfang der 90er Jahre war das ja noch eine andere Zeit wie heute, sag mal. Da musste man auch schon jemanden kennen, musste man schon irgendwie einen Eintritt haben, dass man überhaupt in diese Häuser arbeiten durfte.
Hast du ein Bild von deiner Oma mitgeschickt?
Ja, wir sind da tatsächlich dann, meine Eltern haben mich begleitet damals. Ja, das war so üblich, dass die alle dann mitgehen und dann hat man dann dieses Gespräch geführt und das war tatsächlich 1991. Ja, und ein paar mehrere Monate später habe ich dann angefangen.
Aber da hat die Oma schon was mit dir gemacht, dass du dann endlich beworben hast, ne?
Oma, die hat uns einfach als Kinder, sag mal, also beide Omas, weil auf einer Seite der Bauernhof, die ich immer nur in der Küche gesehen habe, weil da zählen die 12 Leute jeden Tag am Tisch hat. Das war ein großer Hof, wo Tabak angebaut worden ist, Hopfen, Zuckerrüben, viele Milchkühen, Schweine, Pferde, alles da. Und, also so ein klassischer großer Bauernhof. Mitte im Ort, neben der Kirche. Der Opa war auch Bürgermeister, ja. Und dann.
Meister, wenn der Hof neben der Kirche
ist. Ja,
das ist der bedeutendste Hof.
Ja, das habe ich alles im Nachhinein erfahren. Ja. Also der Hof, der neben der Kirche ist, das war immer besonderer. Und dann halt in Birkenwald, da wo ich groß geworden bin, als die Oma die Köchin war, die hat uns halt ganz früh mit den ganzen Produkten konfrontiert wir haben ja früher so Schlachtessen gemacht.
Die Oma. Aber es war trotzdem eine richtig gute Köchin, wenn die dann auch in ein tolles Restaurant gegangen ist.
Ja, okay, bei uns, ich sag mal so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, aber wir haben tatsächlich sehr früh waren wir schon mit edle Produkte sind wir konfrontiert worden.
Ja.
Und das war einfach, das war so. Das Elsass hat immer, sage ich mal, mit Gänseleber gearbeitet, mit Krustentieren, da gab es auch Trüffel. Und meine Oma hat eine Freundin im Südwesten Frankreich gehabt, also in Périgord. Meine Oma hat Gänseleber geschickt, die hatte Trüffel geschickt.
Ja, wunderbar.
Toll.
Die hat sich quasi am Ende des Kriegs kennengelernt und so weiter. Und da waren dann einfach Verbindungen. Und ja, und dann habe ich dann in der Traube Thunbar angefangen, 1991. Und das war eine spannende Zeit. Da waren damals 2 Sterne noch. Und dann hat mein Vorgänger, der Christoph Dirksen damals, der Chefsommelier war in der Schwarzwaldstube, mich eingearbeitet, eingelernt und das war wirklich eine harte Schule, aber die mir sehr gut getan hat, also im Nachhinein gesehen. Viel an der Mosel gewesen, weil er bei Schloss Saarstein gearbeitet hat damals also bevor er erst Sommelier geworden ist alle seine Freunde da waren und da waren wir sehr oft da, haben viel, viel probiert hat mich
aber er hat dich auch schön mitgenommen.
Total, von Anfang an.
Ja.
Aber ich war halt auch immer sehr neugierig, wollte immer probieren und das war eigentlich auch so ein bisschen Straßburg Hotelfachschule fokussiert zu 95%, 98% französische Weine. Mhm. Ich wollte unbedingt rausgehen aus Frankreich, ich wollte was anderes kennen. Mhm. Ich wollte die deutsche Weine, die italienische, spanische. Und ich weiß noch damals, wo ich diese Weinkarte gelesen habe, da war Spanien, da war Italien drauf, mhm. da war Portugal drauf, Österreich, Schweiz. Und da waren so viele Länder drauf. Ich sagte, oh, spannend, super spannend. Klar war der Fokus Deutschland, Frankreich. Aber das hat mich auf alle Fälle gereizt. Mhm. Und ja, und dann... du hast ja auch gefragt, wie schafft man es dann so lange in einem Haus zu bleiben? Letztendlich ist es ja so, dass es gehören ja immer viele, viele Faktoren zusammen und eines Tages kommt dann der Punkt, wo es heißt so, der aktuelle Chefsommelier verlässt die Schwarzwaldstube. Ja, es besteht die Möglichkeit, diese Position zu übernehmen, aber das war noch gar nicht im Gespräch. Auf alle Fälle hat man mehrere Monate jemand Neues gesucht, es kamen auch einige Bewerber. Und,
die hast du alle verkrault an der Tür.
Ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle gesehen habe. Es kamen auch ein paar aus dem Elsass, es kamen ein paar Deutsche. Und eines Tages, was tatsächlich so, dass der Heinrich Fingmann mich ins Büro gerufen hat und ich soll mich mal hinsetzen und dann hat er mir gemeint, ja, also er könnte sich sehr, sehr gut vorstellen, dass ich diese Position übernehme. Und da war ich gerade mal 23 und da schaue ich ihn so an und sage, ja, das war alles sehr, sehr früh und die Erfahrung und er sagt, nein, du schaffst das
aber auch toll, wenn man so jemanden hat, der anderen da, ne?
Absolut. Und ich glaube, dafür ist die Traube Thunberg bekannt, einfach junge Talente früh zu entdecken und einfach die zu fördern und die in die richtige Position zu bringen. Und ich weiß nicht, er sagte mir als letzter Satz so, lass dir eine Woche Zeit, überleg dir das gut, kannst gerne mal mit deinen Eltern sprechen oder mit Freunden, wie auch immer. Und ich weiß nicht, ich bin damals aus seinem Büro raus, mach die Tür raus und er hat dann noch eine zweite Tür. Und bevor ich zur zweiten Tür bin, habe ich mich umgedreht, habe die Tür wieder aufgemacht, habe ihn angeschaut, habe ihm die Hand gegeben, ich mach das. Er hat gestrahlt und gesagt, okay, machen wir. Und so, ja, und seitdem sind es jetzt 34 Jahre.
Philipp kriegt sonst immer nur Gänsehaut, wenn man über Lagen spricht.
Er hat mich dann halt wahnsinnig unterstützt, überall hingeschickt und die Weinreise finanziert und. Klar, in den jungen Jahren, man ist da, sagen wir mal, Anfang 20, man kommt an den Tisch und möchte da eine Empfehlung aussprechen. Und am Anfang war es oft so, dass die Gäste mich angeschaut, gehen Sie zum Erfinger, der weiß, was wir trinken. Das muss ich ändern. Yeah. Und dann habe ich eins gemacht, tatsächlich, dass ich wirklich jedes Weingut, also bis auf jetzt Neue Welt und so, damals Neue Welt, also Amerika, Australien, Südafrika, dass ich tatsächlich wirklich jedes Weingut besucht habe. Mhm. Ich habe jeden freien Tag, jeden Urlaub, war ich unterwegs und habe einfach all diese, ich wollte sie alle kennenlernen, ich wollte mit denen gesprochen haben, ich wollte mit denen im Weinberg gewesen sein, ich wollte die Weine probieren, ich wollte einfach die Person kennenlernen. Das heißt, irgendwann war ich so in der Lage, jedem Gast über die Frage, die kam, über jeden Wein, so viele Emotionen, einzelne Momente beschreiben, die ich dort auf den Weingütern erlebt habe. Und es gab ja noch kein Internet.
Ja, genau.
Es gab ein Weinatlas von Johnson oder wie auch immer. Und da hat man ein paar Informationen, aber alles andere hast du vor Ort geholt. Oder von Weinhändler oder von Winzer oder wie auch immer. Und so hat sich das halt entwickelt. Und irgendwann bist du halt dann so weit, dass die Gäste sagen, ja okay, den jungen Mann, dem vertrauen wir jetzt. Ja. Also der hat uns jetzt zwei, drei Mal so überrascht mit irgendwelchen Entdeckungen. Und so hat es halt angefangen.
Toll. Ja.
Und dann irgendwann kam halt der dritte Stern. Es kam sehr schnell, das war 92. Also. Und zu dem gesamten Paket gehört klar ein Team, eine überragende Küche, ein überragendes Service, einen tollen damals französischen Oberkellner, Jean-Luc Poussin, der aus der Bretagne kam, der auch ein großartiger Mensch war. Und so geht es weiter. Und seitdem sage ich ja ganz, ganz bewusst, ich habe jetzt Küchenchefs überlebt, viele Oberkellner. Bin immer noch da.
Darauf trinken wir mal, dass du noch da bist, oder Film hat
ich habe mir leer, ich habe noch probiert
vorher. Ich habe dich gesehen, du hast öfters mal probiert.
Ja.
Ich weiß auch, was du meinst, ja. Das
Wieso?
Ist so ganz, hat nicht diese Strahlkraft, hat nicht dieser Zug, diese Saftigkeit, gell? Ich weiß, was du meinst.
Ja. Hast du es schon probiert?
Nein, aber ich habe ihn nur beobachtet.
Wir haben eine Flasche vor uns,
die eigentlich mega schön sein sollte, die nur schön ist.
Ja.
Und da ist so ein, wahrscheinlich von dem Kollegen hier, so
von dem Korken, du hast an dem Korken dran.
Ein Phenolhauch drüber.
Ja. Der wirkt so ein bisschen auf der Zunge, wie so ein bisschen ausgebremst. So ein bisschen was Raues auf der Zunge so
strahlen lässt. Ja, und,
ja. Weil ich finde es ja mal super spannend bei dir, weil du hattest ja auch relativ niedrige Alkoholwerte.
Genau.
Du hattest ja immer ein bisschen Regen gehabt. Ich weiß noch, damals hast du mir das erzählt gehabt. Ich war so überrascht von 15 hier in dieser Ecke, dass sie so spielerisch, tänzerisch, elegant waren und nicht so.
Genau. Und die Säure ist spürst du in meinem Haus?
Ja,
auch.
Absolut.
Aber es ist, wie gesagt, es ist so ein bisschen so, er könnte noch ein bisschen mehr strahlen.
Und du hast jetzt einfach den Philipp beobachtet und hast allein
ja,
so wie er.
Genau, 40 Jahre.
Wir probieren so viel Weine, ich sag mal, ja, und das zeichnet ja auch letztendlich auch ein Verkoster aus. Ich sag mal, ich glaube, Sommeliers und auch Winzer in der Schnelligkeit, wie wir eine Entscheidung treffen müssen.
Mm.
Da hat er ein bisschen mehr Zeit noch wie ich, weil ich stehe vor dem Gas, ich mache eine Flasche auf, rieche und probiere und dann muss es so in ein 10 Sekunden muss ich reagieren. Was mache ich jetzt? Mm. Ist die Flasche so, wie sie sein soll?
Mm.
Oder hole ich eine neue Flasche? Und diese Entscheidung zu treffen, bei dem ersten Schluck, den man probiert, der letztendlich, es ist ja nicht ein Riesenschluck, es ist ein Kleinschluck. Und da braucht man extremst viel Erfahrung, extrem viel Sensorik, dass man das so wirklich auf den Punkt bringt. Das ist ganz schwer. Also, das ist
pardon, Entschuldigung. Ich schaff das.
Sorry.
Das ist ja auch ein Desaster für ein Restaurant, ne? wenn es immer mal, also dass es immer mal eine Flasche gibt, die jetzt was hat, aber wenn man jetzt von einem Weingut was hat, was gereift ist und es hat Kork oder so, das ist ja schon auch unschön, ne?
Klar ist das.
Was macht man dann? Rufst du dann an im Weingut und sagst.
Also wenn eine Flasche jetzt 15, 20 Jahre in der Traubeton da liegt, dann werde ich mich wüten jetzt diese eine Flasche.
Man macht sich nicht so beliebt, aber ich denke so.
Klar, ich sag mal, sowas ist sehr, sehr selten. Also man macht ja eine Mischkalkulation, weil man einen Prozentsatz einkalkuliert. Wenn du größere Charge hast, musst du das dem Weingut sofort melden. Du musst dem sagen, hier aufpassen. Du hast jetzt ein Wein, das ist eine Charge, da haben wir jetzt innerhalb 36 Flaschen, 5 Flaschen mit Korkproblem. Ja, dann muss man das melden. Der muss es wissen, das ist ein Feedback.
Ja, ja.
Und ich sag mal so, zu 95% haben wir überhaupt gar kein Problem. Da wird einfach drüber gesprochen, die sagen das selbst ohne Wenn und Aber. Bei den Händlern ist es manchmal ein bisschen, wird es unterschiedlich gehandelt. Manche Winzer mittlerweile mit sehr hochpreisigen Weinen wehren sich auch dagegen, die Flasche zu ersetzen, was ich nicht gut finde persönlich, also wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, weil wenn eine Flasche 300-400 Euro kostet, muss der Winzer dahinter stehen und dann muss er sich einfach mit der Thematik auseinandersetzen und das nicht von sich schieben, ja, der Händler hat jetzt die Verantwortung oder der Restaurant die Verantwortung, weil letztendlich ist ja ein Umsatz, der
ja
nicht entsteht. Wir haben einen Einkaufspreis bezahlt für diese Flasche. Die Flasche liegt jetzt 10 Jahre in dem Keller. Und wenn es leichte Nuancen sind, ich spreche nicht über so, aber für mich ist wirklich, wenn der Wein fehlerhaft ist, wenn der Wein wirklich einen Kork hat, wenn der Wein wirklich, und da müssen eigentlich diese Weingüter, die auf dem Preissegment sich bewegen, einfach viel kulanter sein. Wir schicken die Flasche hin aufs Weingut. Es ist nicht so, dass ich anrufe und sage, hier, wir haben jetzt eine Flasche Kork, hat sondern die Flasche mit. Korken, Originalkorken, kommt rein, abgepackt und aufs Weingut geschickt.
Okay.
Ich spreche jetzt von hochpreisigen Weinen. Wenn es Weine sind für 7-8 Euro, da reden wir mit dem Winzer, ich sage, hier, das ist eine Vertrauensbasis. Und ich mache das nicht jeden Monat, sondern das kommt einmal im Jahr vor. Und dann reden wir drüber und da findet man eine gemeinsame Lösung. Und auch mit manchen Händlern funktioniert es ja auch. Aber wenn es eine Flasche ist, die dann auf der Karte hat 1.000 Euro kostet und diese Flasche einen Fehler hat und ich muss mich dann mit dem Winzer streiten, dass diese Flasche ersetzt wird, das darf nicht sein.
Nee, das stimmt.
Weil er kann nicht die Verantwortung in unsere Hände
geben. Und du schickst es ja sogar zurück. Also es ist ja nachweisbar, dass das genau.
Ja, logisch.
Weil ich glaube, was wahrscheinlich auch häufiger mal passiert, ist, dass so Privatleute ständig sagen, sie haben Kork und haben gar keinen, oder?
Nein, aber das ist besser geworden.
Ja.
Diese Diskussion findet seltener statt. Wir tun generell, wenn sowas ist, auch den Wein ersetzen. Du hast hin und wieder mal so eine dubiose Thematik. In der Regel ist es so, dass ich dann kommt jemand von meinem Team und sagt, hier, guck mal, ich habe das und das als, wie gehe ich jetzt damit um? In der Regel gehe ich, selbst wenn es mir dubios erscheint, eigentlich eher großzügig mit um, weil ich überhaupt keinen Bock drauf habe, mit jemandem darüber zu diskutieren. Am Ende ist das Blöde, das, was wir eben gerade hatten bei der vorigen Flasche, das ist das, was mich ärgert. Weil du letztendlich, du hast nicht diesen Punkt, dass du begründen kannst, warum der jetzt so schmeckt, weil du nachweislich sagen kannst, der schmeckt nach Kork, aber der hat halt, du kennst deinen Wein. Und wenn du perfekt arbeitest und eine Idee hast, dann ist es entweder so oder so. Und diese Dinge, die sind nervig. Wenn es Kork ist, ist es doch wunderbar, dann hat er Kork. Ja, das heißt wunderbar, aber dann ist ziemlich Klarheit da. Und dann ist es meine Aufgabe, zu versuchen, bestmöglich Korken einzukaufen. Und wir zahlen heute für einen Kork, der auf so einem Moorstein drauf ist, 1,50 €. Das ist gut investiertes Geld, wenn der Kork gut ist.
Ja.
Ganz einfach.
Absolut. Ja, absolut.
Für alle dann.
So. Und wir haben jetzt hier im Glas Moorstein 2012. Ich muss gestehen, ich mache mittlerweile nicht mehr so oft auf, weil ich immer so viel habe.
Eine großartige Flasche.
Philipp, wir danken dir. Das ist,
wow.
Da kann man schon nochmal anstoßen, oder?
Genau. Also 12 war so ein Jahr, was jetzt auch nicht unbedingt so nach vorne bricht, wo alle sagen, boah, 12, wir trinken jetzt 12, IBA. Es ist ein Jahr gewesen, was besondere Herausforderungen hatte. Tendenziell auch erstmal eine frühe Reife. Aber dann ein Herbst, der eher kühl war, der Zeit gebraucht hat. Wir haben dann sogar am Schluss im Moorstein, die Blätter waren gefallen, weil es gab am 30. Oktober gab es einen Frost, oder vielleicht war es sogar am 26. rum, keine Ahnung, Ende Oktober gab es einen Frost und dann ist das Laub runtergefallen. Das Laub war vorher schon gelb und dann hattest du am Schluss die gesunden Trauben noch am Stock hängen.
Wow.
Verrückt.
Und wir haben die dann so geerntet. Ja? Also du hast die Vegetationszeit, voll ausgenutzt. Und du hast einen Wein, der unheimlich, der hat die Komplexität, aber er hat trotzdem, er tanzt am Gaumen trotzdem, weil halt diese kalkige, salzige Frische einfach wichtig ist.
Salz. Ja, Wahnsinn.
Und das ist auch, und der Wein.
Das hat Trinkfluss.
Und der Wein, das Schöne an dem Wein ist, im ersten Moment würdest du sagen, aufgrund der Frucht, die jetzt nach 13 Jahren immer noch voll da ist, würdest du vielleicht sagen, das hat wahrscheinlich 5-6 Gramm Restzucker. Das ist knalltrocken. Das ist, der Wein ist knalltrocken und hat trotzdem diese...
Ich hätte gesagt, so zwischen 1 und 2 so vielleicht.
Ja, das ist wirklich, das ist, ja,
in dem Bereich gibt es auch
was. Das ist ein Extrakt und ich kann mich das noch jung erinnern, wo die Frucht noch viel, viel lauter war. Das hat sich jetzt gelegt.
Ja.
Das hat sich gelegt.
Und für mich ist es neben 2002...
Ja.
Mein persönlicher Lieblingsjahrgang von unseren gereiften Weinen.
Wie schön, dass du so eine Flasche jetzt mit uns aufmachst.
Die Nase verändert sich jetzt. Die Nase mit ein bisschen, die Frucht geht ein bisschen zurück. Es kommt mehr so dieses Steinige und so dieses Zitronenzesten. Und, weil das ist jugendlich noch. Das schmeckt
ja
nicht reif.
Nein.
Also für 13 Jahre. Das ist
ganz frisch. Wenn du bist ja jetzt seit über 30 Jahren dann da. Hast du ja auch diesen Keller jetzt maßgeblich aufgebaut.
Das ist ein Steinkeller, oder?
Das ist also,
wenn
geil.
So lange da ist.
Ja.
Gibt es überhaupt noch irgendwas, was von davor ist? Gibt es das noch?
Nein, es gab eine Flasche, die der Christoph damals gekauft hat. Die habe ich tatsächlich vor 2 Jahren, das war Chateau Yquem 67.
Ja, du bist so ein paar Mal drum rumgelaufen. Und gesagt,
wir hatten, als er gegangen ist, hatten wir 2, glaube ich. 2 oder 3. Also er hat es ja von Auktion gekauft und 67 Yquem ist halt das ganz große Jahr für Yquem. Und diese Flasche haben wir letztes Jahr, ich muss auch an ihn denken, weil ich habe dem Gast gesagt, diese Flasche habe ich nicht, sondern das war mein Vorgänger damals.
Toll.
Und diese 67er, diese Flasche war so großartig. Der ist ganz jung noch, das ist Wahnsinn. Da sagt man, wenn da alles passt, mit dem Terroir, und dann trinkt man auch Sauternes und Yquem auf einem Niveau, auch wenn man oft sagt, die deutsche BA, TBA.
Die gab es aber in 67 nicht.
Nein, ich weiß es. Und Sauternes war halt damals 67 dieses Ausnahmejahrgang. Der Korken war nicht frisch verkorkt. Der Korken habe ich super rausbekommen mit dem Gerät hier. Aber perfekt, der war in einem Stück und die Flasche. Und die Gäste, die waren so großzügig, die haben uns 2 Gläser überall zu geben. Aber die Dame war 67 geboren. Und der Gast hat die ganze Zeit immer nach diesem Wein gesucht, weil er wusste, dass 67 eigentlich das beste Jahr
war. Und du wusstest, die letzte Flasche vom Christoph geht raus.
Das ist ja cool. Ja.
Ja, ja.
Aber so, wenn man so in diesen Keller ist, stell mir das jetzt wirklich vor, du gehst dann da durch diesen Keller und denkst, das ist mein Keller. Ich habe das alles so aufgeschaut.
Ich glaube, der ist schon auch so drauf, dass er, ist ja kritisch, ne?
Ja.
Und dann guckt er auf was drauf und sagt, ja, würde ich heute nicht mehr kaufen oder wie auch immer. Und
er grinst etwas schelmisch gerade.
Ja, diese Erfahrung macht ja jeder. Ja. Sei es im privaten.
Ja, natürlich. Ich kenne das von meinem Privatmann genau.
Und mir passiert das tatsächlich oft sonntagmorgens. Wir haben ja Samstag- und Sonntagmittagsservice Sonntagmorgens, so manchmal bin ich so um 10, viertel nach 10 da und da bin ich ganz allein. Da ist noch keiner, also auch vielleicht der Thorsten Michel, der Chef, ist schon in der Küche und am Schauen, Organisieren, Bestellungen, wie auch immer. Und da gehe ich in den Weinkeller, bin ich ganz allein da unten und das mache ich wirklich regelmäßig und schaue einfach die Flaschen an und schaue, was gerade so, ja, was so ansteht oder was ich vielleicht mal vergessen habe oder was man vielleicht demnächst auf die Karte macht und so. Und das ist so, da bist du so 20 Minuten im Keller und das ist wunderbar. Und dann mache ich auch teilweise Bestellungen dann gleichzeitig, schaue so was.
Und jetzt muss ich die blöde Frage doch stellen. Ist was verloren gegangen beim Brand?
Ja. Also wir hatten damals tatsächlich, es ist ja so, der große Vorteil war, dass wir 4 Weinkeller hatten. Und das heißt, der älteste Keller, also nicht von dem Inhalt, sondern der älteste Teil, das ist ja 1789 und der war jetzt nicht so alt, aber da war alles aus Holz. Das heißt, Feuer war unten, es waren 5000 Flaschen drin. Und damals war es so, dass, was war das denn? Alle Champagner, alle Süßweine, viele Spirituosen, viele alte Portweine, Italien, Spanien, Österreich, Kalifornien, viele alte Kalifornien aus den 80er Jahren, die ganz kühl waren, wunderbar waren. Viele alte Barolos, Piemontese, alte Amarones und Pinarese aus den 90er und älter, ja. Und das war, und davor war so eine Art Tageskeller und da waren noch 5 Schränke, wo ganz viele Weißweine drin lagen. Das war alles. Da hat es bis zu, also die Feuer hat gemacht, da waren es bis zu 700 Grad da drin und Okay, die Familie hat ja relativ schnell reagiert. Die Familie Fingbein hat gesagt, ich glaube 2 Tage später, hat gesagt, wir machen weiter. Und dann saßen wir alle zusammen, alle Abteilungsleiter in einem Tagungsraum und haben so nach unten geschaut und ich weiß noch, damals ist die Frau Fingbeiner, also die Renate Fingbeiner, die Seniorchefin, aufgestanden und hat so runtergeschaut und wir hatten so ein Doppelparkdeck und hat gesagt, da machen wir ein Pavillon. Und dann hat gesagt, was Pavillon und so, und dann sind wir alle da rausgegangen und geschaut und es ist ein großes Parkdeck gewesen, also ohne Dach, ein flaches Dach und da haben wir halt ein Pavillon drauf gemacht für 2 Jahre. Und klar, dann kam erster Lockdown, zweiter Lockdown und dann haben wir da 2 Restaurants gehabt, ein 1-Sterne-Restaurant und ein 3-Sterne-Restaurant. Also die Sterne sind zwar immer weg gewesen dann für kurze Zeit, weil wir kein Restaurant mehr hatten.
Ja.
Michel hat uns dann die Sterne weggenommen, dann kamen wir wieder. Auf alle Fälle haben wir dann über 18 Monate 2 Restaurants gehabt. Die Teams konnten bleiben. Da sind so provisorische Küche installiert worden. Und die gesamte Küche ist dann rübergenommen worden im neue Gebäude. Und wir hatten eine Spielwiese. Wir haben dann nur noch Abendservice gemacht und haben das ein bisschen eingeschränkt und haben auch unten dann so provisorische Tageskeller eingebaut.
Wie hieß es?
Temporär.
Wir waren im Pavillon.
In diesem Temporär und das war wirklich so wie so ein Messebau, aber hochprofessionell. Der musste ja auch Wetter,
Schwarzwald,
und wir hatten da 2 schwere Winter.
Ja.
Mit 50, 80 cm Schnee.
Uiuiui.
Und das war wirklich, da sind die dreimal in der Woche da hoch aufs Dach und haben den Schnee runtergetragen.
Profi-Messebau, das war
ja schon. Wirklich, das war top. Es war perfekt klimatisiert, perfekt mit Fußbodenheizung. Also da haben alle Handwerker zusammengearbeitet. Und wir haben, dann als der Brand war, 20, das war am 5. Januar, haben wir dann quasi im April, dieses temporär eröffnet.
Okay, Wahnsinn.
Und dann halt mit den Lockdowns mal wieder zu und wieder auf und hin und her. Und dann haben wir quasi im April 22 das neue Stammhaus eröffnet.
Aber wie geht man jetzt damit um als Sommelier, wenn so, ich sag jetzt mal, die flüssige Historie oder ein Teil der flüssigen Historie verschwindet, einfach weg ist? Das ist ja ein Grundstock.
Klar, man macht sich auf die Suche, vor allem in den Regionen, wo der Verlust war. Und da hat eine große Rolle haben auch die Stammgäste gespielt, weil viele haben uns da quasi angeschrieben und gemeint, wir haben einen schönen Privatkeller und wir würden Ihnen gerne in dem Bereich, wo Sie suchen, Weine zur Verfügung stellen.
Das ist sehr cool.
Dann teilweise zu Einkaufspreisen noch uns die weitergegeben.
Das ist ja toll.
Und klar, das Spiel haben wir eigentlich so weiter mitgemacht, indem wir quasi die Weine auch so kalkuliert haben, so dass wir auch den Gästen dann die Weinkarte zukommen lassen. Und da haben die gesehen, dass ihr eigene Wein auf der Karte war, für die auch was ganz Besonderes.
Ja,
und,
ja.
Also da bin ich teilweise zu Leute gefahren, im Umkreis von ein paar hundert Kilometern und haben dann die Weinkeller angeschaut, Sachen probiert und dann quasi in der Zeit eingekauft. Das war sehr rührende Momente, das waren ganz besondere Momente, wo wir da ganz tolle Sachen erlebt haben. Wirklich,
ja.
Wo wir froh waren noch, dass wir dann, wir hatten dann über einmal wieder Jahrgangstiefe, wir hatten über einmal wieder gereifte Sachen da und das war wirklich.
Also es waren gar nicht so sehr die Winzer, es waren eigentlich die Privatkunden.
Also Winzer haben uns auch geholfen, auch Weinhändler haben uns geholfen.
Ja.
Also es war ein Zusammenspiel von viele Sachen. Also viele Winzer haben dann quasi auch ihre Vinotheken aufgemacht und haben dann uns gereifte Sachen angeboten und so weiter.
Toll.
Also, ja.
So, aber jetzt. Philipp,
ja.
Du gehst da ja auch sehr gerne hin. Was an diesem Keller kann einen neidisch machen? Was ist jemand, der noch nicht da war? Warum muss man da hin?
Nein, man muss es geht jetzt nicht unmittelbar um die Frage, welche Flasche liegt da irgendwie wo, sondern das ist dieses Gesamtkonzept. Du kriegst wahrscheinlich nirgends in der Republik ein Essen in dieser Feinheit und dennoch mit einem Tiefgang, auch mit einer Verwurzelung in dieser badisch-elsässischen Küche irgendwie auch. Ja, also du spielst Frankreich, du spielst aber auch so ein paar kernige Elemente, wo du sagst, das hat schon irgendwie auch was mit dem Land zu tun. Also es ist nicht so, dass es nur französische Hochküche ist, sondern es sind Elemente drin, die vom Bauernhof sein, im besten Sinne, aber halt fein.
Mhm.
Dann hast du eine Weinauswahl, die macht dich eigentlich erstmal ratlos, weil du halt sagst, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich überhaupt?
Selbst dich?
Ja, nee, weil du ja irgendwie, natürlich findest du sofort Lieblingsflaschen, wo du sagst, das hätte ich gern und wie auch immer. Aber eigentlich ist es so, dass du am liebsten begleitet wirst. Das war jetzt, als wir vor kurzem da waren, haben wir einfach nur unsere drei Flaschen oder was wir getrunken haben. Eigentlich ist es so, dass es noch schöner ist, wenn du einfach den Stefan dann laufen lässt oder sowas, so wie das jetzt trinkt jetzt das und trinkt jetzt das. Und es gibt's ja nicht so oft, dass ich bereit, also normalerweise sage ich,
genau.
Wenn Weinbegleitung, dann brauche ich eine Zusatzflasche auf dem Tisch, die meine Versicherung ist, mit der ich glücklich bin. Aber bei Leuten, denen ich wirklich vertraue, mache ich das dann trotzdem gerne.
Mhm.
Und bei ihm würde ich mich da einfach brutal zurücklegen und einfach sagen, guck, was da kommt. Ja.
Er gibt sich in deine Hände, Stefan.
Nein, das ist halt am Ende so.
Ja, ja.
Und du lernst dann was. Ja.
Mhm.
Wir haben jetzt, obwohl wir nicht irgendwie glasweise gespielt haben, wir hatten dann zwei Fünfer aus der Burgundie, dann fragt er mich noch, ob das ein kühler Jahrgang ist oder ein warmer Jahrgang. Und es ist halt so gewesen, der Wein hat natürlich eine brutale Frische gehabt. Natürlich war schon klar, dass das auch gereift ist. Aber mein 2,5 war ein warmes Jahr. Ich habe ihm gesagt, ich glaube, das ist eher kühl. Weil es halt so war. Ja? Und,
auf der Zunge.
Die
brutale Fangfrage, zack.
Man spielt ja da immer ein bisschen. Yeah. Das ist ja genau wie die Winzer mit einem Spiel auf der anderen Seite.
Yeah. Ja, wie findest du den da?
Das ist auf alle Fälle.
Also, wir haben einen neuen Wein im Glas.
Flasche hat er wieder weggemacht. Das ist was Gereifteres, oder?
Mhm. Also, ich decke es auf, ohne es zu spannend zu machen. Es gibt aber eine kleine Hintergrundstory. Guck mal, ob du dich erinnerst, wenn ich sage, was es ist. 2004 Kirschspiel.
Ah. Alles klar.
Jetzt weißt du, den nie so, worum es geht.
Nee, genau.
Also, 2004, ein eigentlich warmes Jahr im Sinne von einer relativ hohen Fruchtreife der Trauben, aber ein sehr kühler Herbst. Sogar am Ende mit einem fast Wintereinbruch und wir haben bis in den November geerntet. Du hast in 2004 selbst in der Bourgogne grüne Reflexe von den Aromen in den Weinen gehabt in der Jugend. Das konnte teilweise sogar auch ein bisschen aufdringlich sein. Und auch da ist es wieder in einem ganz anderen Spektrum wie 2003. 2003 hat andere Gründe gehabt, warum die guten durchgestanden haben. 2004 ist es wiederum so, dass am Ende dann doch die Frage der Substanz, der Reifeentwicklung und so weiter entsprechend passen. Und heute ist 2004 ein Jahr, was man in der Reife bei den guten Weinen auch wirklich mag. Und man sagt, das ist wunderschön.
Und das öffnet sich jetzt erst.
Und Kirschspiel, Kirschspiel ist ja bei uns die Lage, die hat schon eher eigentlich eine theoretisch frühe Grundreife, weil zum Rhein hin geöffnet, relativ steil, aber halt die Abendsonne weg und dann braucht das im Herbst, wenn es kühl ist, braucht das im Herbst lange. Mhm. Und das wird dann so grün-kräutrig in seiner Art. Und das war 2004 auch ausgeprägt, dass dieses grün-kräutrige irgendwie im Wein war.
Es hat fast Tannin im Gaumen. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant, weil du riechst es erstmal rein, am ersten Mal wirkt er erstmal, du hast einen reifen Wein und du merkst sofort, er sagt dir, warte, sag erstmal gar nichts. Mhm. Und das ist so eine Erkenntnis, die man bekommt, wenn man viel probiert und auch gereifte Sachen probiert. Wenn man als Jungsommelier startet, man riecht rein und sagt sofort was. Manchmal stimmt das. Es ist nicht so, dass es immer daneben ist, aber ich glaube, die Erfahrung bringt für mich, wenn ich da reinrieche und dort das probiert, habe ich gemerkt, der Wein ist in sich. Der war wie so in eine Hülle und der hat gesagt, warte, sag erstmal gar nichts. Und das habe ich gemerkt und dann der zweite, dritte Schluck, jetzt löst er sich.
Das hättest du sogar dekantieren können.
Ja, der löst sich jetzt, weil am Anfang war er so gebündelt und sagt, okay, warte, sag erstmal und jetzt löst er sich. Und man merkt einfach, dass...
Jeder hat ja so seine eigene Art, Wein zu beschreiben. Ich habe neulich einen Sommelier getroffen, der hat mich überrollt von Obstessenzen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Ich finde, du beschreibst es sehr puristisch. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das macht einem auch keine Angst, so als normaler Mensch, was also, man so denkt. Ja, das kann ich auch noch nachvollziehen.
Klar können wir uns jetzt noch viel technischer über die Sache unterhalten. Aber ich glaube, aus der Erfahrung raus ist es so, man merkt halt, wenn man gegenüber hat, Gast, ein Winzer, wie auch immer.
Du hast das jetzt für mich angepasst. Du hast gedacht, okay, so kann die den nicht noch
reden,
mit.
Ja, wir reden ja jetzt über Sachen, über Emotion, wenn man so
will. Ja, Emotion.
Und diese Emotion, die muss man so darstellen, dass sie auch für jeden nachvollziehbar ist.
Ja.
Ich bin manchmal so, dass ich mir von wirklich meine Lieblings, sag mal, Weinjournalisten, sag mal, wo ich, wenn ich die Beschreibung lese, sehr nah an meine Beschreibung ist. Es gibt ja manche, das kann ich nicht nachvollziehen, aber das ist okay. Jeder hat ja seine Art, ein Wein zu beschreiben, ein Wein darzustellen, ihm zu umschreiben, mit vielen Adjektiven, mit vielen Obstsorten, Blütensorten, wie immer. Und wenn du das probierst und auf eine Wellenlänge bist, ich freue mich dann so, okay, also so schlecht habe ich jetzt doch den Wein gar nicht eingeordnet. Und ich glaube, eine Beschreibung, jeder hat da, ich sag mal, diese, am Anfang war es ja so, als man da reingeworfen hat, dass so eher so ein bisschen eine stumpfe Nase, die nicht strahlend war. Die war wie so, da war wie so ein Vakuum drüber, weil du hast gemerkt, irgendwie, das muss ich alles lösen. Ganz, ganz, ganz viele Komponenten, aber die waren wie so gebremst. Mhm. Und dann durch den Sauerstoff, den wir jetzt geben, dann öffne ich das. Und jetzt kommt über einmal, es ist erstaunlich für 2,4, dieses kühle, warme, kühle Jahr, weil hinten raus das so kühl geworden ist. Ist so elegant, so ganz fein, dieses zitrige, diese Zitronenmelisse. Also es ist viel dezenter und nicht so laut wie der 12er Moorstein, der viel opulenter da kommt.
Ja,
und,
stimmt.
Also wenn der Philipp mich jetzt hier gesagt hat, wir haben auf alle Fälle eine andere Lage im Glas. Mhm. Also, weil es roch anders, es ist auch vom Mundgefühl her. Und der Wein ist geradlinig. Der fängt an im Mittelmund, das ist wie so eine Welle, die nimmt zwar Kraft und die geht und geht und geht. Und weißt du, die flacht ganz langsam aus, aber ganz langsam. Und du schaust hinterher zu und die ist lang und begleiten diese wunderbare, feine, elegante Säure.
Er hat mich, ne? So wie der das beschreibt. Super.
Aber, und so hat halt jeder von uns, Sommelier, seine Art, einen Wein zu beschreiben. Mhm. Und nachher ist es ja so, dass der Gast letztendlich, der am Tisch ist, der muss abgeholt werden. Der muss einfach auch verstehen, was man meint. Und dann kommt der nächste Schritt. Wie erkläre ich so einen Wein in der Verbindung mit einer Speise? Ja. Das geht ja erstens nur, wenn ich das alles probiert habe. Mhm. Weil ich muss das ja auch alles probieren. Wo reagiert der Wein? Manchmal nehmen wir wirklich Einfluss drauf beim Gast und sagen, warten Sie bitte, bis die Speise kommt. Probieren Sie das zusammen und da werden Sie eine zusätzliche Komponente, ein zusätzliches Erlebnis haben, indem Sie ein Mundgefühl bekommen über einmal oder irgendwas passiert im Gaumen, was sie vorher nicht hatten.
Aber dann bin ich doch bei Philipp, dann braucht man noch eine Flasche auf dem Tisch, wo man so zwischen den Gängen mal so ein Schlückchen trinken kann. Ne?
Ja, aber du kriegst nie die, weißt du warum nicht? Wenn alles so gut ist, dann ist die Taktung auch so, dass du am Ende, du kannst ja nicht dauernd dein Glas leer trinken. Das ist ja auch, das hat ja was mit Genuss zu tun. Also wenn du jetzt immer nur zack machen würdest, du würdest ja sehen, was im Glas passiert. Und wenn du nur gute Weine kriegst, dann ist diese Zusatzflasche überflüssig.
Okay.
Wenn du die Zusatzflasche brauchst du dann, wenn du immer wieder in die Situation kommst, dass du sagst, okay, interessant probiert zu haben, aber ist nicht meins. Mhm. Und das ist das Kernproblem der Weinbegleitung per se ist, du hast persönliche Vorlieben. Mhm. Du würdest normalerweise ja nur nach deinen Vorlieben bestellen. Weinbegleitung bedeutet aber, du gibst dich in Hände, wo es darum geht, dass das eine perfekte Kombination ist. Und selbst wenn die stimmt, aber das nicht deine Vorliebe ist, dann hast du in dem Moment einen kleinen Nachteil.
Ja.
Manchmal muss man sich einfach auf Dinge einlassen, wenn sie einfach wirklich Sinn machen. Und deshalb sage ich, wenn es dann Sinn macht, dann auch mal drauf einlassen. Und dann brauchst du auch die Zusatzflasche nicht, weil ich sehe das mittlerweile auch schon ein Stück weit so. Manchmal ist weniger mehr. Du musst jetzt nicht zu jedem Gang zwei Gläser trinken, sondern...
Ist ja gut, so habe ich ja jetzt auch
gehalten. Ja, weißt du denn nicht, es gibt ein ganz, ganz witziges...
Ich komme hier rüber wieder Alkohol.
Nein, Gottes Willen, meine Gläser sind darüber leer.
Also in den 70er, 70er Jahren in Frankreich, es gibt ja einen Club des Sangs in Frankreich, das sind 100 berühmte Persönlichkeiten, die mit Gastronomie, mit Wein sich infizieren, die zwar nicht aus der Gastronomiebranche kommen, aber die einfach gerne essen gehen. Ja, sie treffen sich regelmäßig in sehr gute Restaurants. Und da gab es von Bernard Loiseau, der ja leider nicht mehr lebt, also in Saulieu, ein Video. Und da beschreibt er so, weil er hatte 3 Sterne lange Jahre und davor war auch ein Chef, der auch viele Jahre 3 Sterne hatte. Und da zeigt er so ein Bild von einem Menü. Und da waren Weine aus den 60er, 70er Jahren. Er sagt, ja, das war der Club des Sangs. Die waren in diesem Restaurant, also bei meinem Vorgänger. Mhm. Und die haben 59 Kristallröder, 55, keine Ahnung, sag mal, Chambertin. Aber zwischendurch haben die kein Wasser getrunken, sondern die haben ein Beaujolais rafraîchi, quasi ein Beaujolais leicht gekühlt, um sich hindurch zu trinken. Okay. Also, und ich fand es so schön, diese Beschreibung, also als ob wir nebenbei so einfach ein Glas haben, leicht gekühlt und das trinken wir so wegen Durst. Aber es war eine andere Zeit.
Ja, ja, ja.
Und das kannst du heute letztendlich nur machen, ich sag mal, wenn du merkst, sag mal, du hast einen trinkfreudiger Tisch.
Ja.
Du musst ja, letztendlich ist ja unsere Aufgabe, einfach, der Gast kommt ins Restaurant, trinkt Aperitif, Wein, Champagner, Perlwein, wie auch immer. Und dann, bis der erste Gang kommt, diese Zwischenphase, da muss der Gast was zu trinken.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Das ist unsere Aufgabe. Mhm. Du darfst keine Lücken dazwischen lassen.
Ja, okay.
Und da musst du spielen. Und
da war ich einfach immer falsch.
Nein, aber das ist ja dann, wir müssen das merken. Also ich sage immer zu meinen Kollegen, sag mal, letztendlich, auch wenn der Hauptgang ausgehoben ist, die Flasche Rotwein ist leer, der Käse kann kommen, ist 40 Stunden, 20 Minuten Pause.
Ja,
da muss was
wenn du merkst, da ist Input da, die wollen.
Ja.
Warum?
Ja.
Da muss man die Leute Spaß machen.
Ja, genau.
Und das ist ja, das sage ich auch immer, das ist für uns wie so ein Wettbewerb. Wenn du es schaffst, 10 Leute über so einen Abend hinweg, über so ein Mittagessen, über 4-5 Stunden zu begeistern und die immer wieder abzuholen, das ist eine Herausforderung.
Absolut. Da bist du auch manchmal Therapeut, ne?
Absolut.
Ja.
Am Anfang ist das so, die ersten 10 Minuten ist so die Stimmung auf. Wo gehen die Richtung hin? Sind es 4 Paare? Sind es...
haben die Spaß? Verstehen die sich?
Und so weiter und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Komponenten.
So ein Paar, das nicht
mehr. Aber geht mal los.
Was mich interessieren wird, da du ja wirklich eine wahnsinnige Respektperson auch für die Gäste bist, gibt es Leute, die dir widersprechen? Gibt es Leute, die wirklich sagen, na, also das fällt mir jetzt nicht, das sehe ich anders oder sonst
irgendwas? Die das noch ein zweites Mal machen dann?
nein, weil ich glaube nicht, dass das passiert, glaube ich, so gut wie gar nicht. Da traut sich niemand zu sagen.
Nur die keine Ahnung haben halt.
Also bei mir ist es zumindest so, also umso älter ich werde, umso entspannter gehe ich mit solchen Situationen um. Und letztendlich, der Gast ist ja im Restaurant, der Schwarzwaldstube, der will 3-4 Stunden Spaß haben, Freude haben. Der will einen tollen Moment, eine tolle Erinnerung mitnehmen. Soll ich jetzt mich mit diesem Gast auseinandersetzen, streiten oder irgendwie ihm nicht recht zu geben? Ich sag mal so, das ist halt auch immer, wenn es eine Flasche ist, die im preislichen Rahmen ist, bevor ich jetzt mit dem Gast lange diskutiere und versuche ihn umzustimmen und dass er da doch nicht zufrieden ist, da geht man doch den anderen Weg und sagt, komm,
ja, ich hab was anderes.
Die Flasche kann ich andersweitig, glasweise, wie auch immer, und bringe eine andere Flasche. Und der Gast fühlt sich ernst genommen,
aber
das passiert uns so selten, weil wir zuhören. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch bei euch. Sag mal, Kollegen von dir, die hören einen nicht zu. Die reden, du sagst was, die hören das gar nicht zu, das merkst du ja auch. Und irgendwann hört man auch zu reden.
Ja.
Aber letztendlich ist ja ein Austausch da. Warum geht man hin, warum probiert man die Weine mit euch?
Ja.
Man tauscht sich aus, man redet über Sachen, man will ja Sachen erfahren. Warum ist das genau so in dem Jahr?
Mhm.
Und genauso ist es auch als Sommelier. Ich sag mal, ich habe ja diese Schule früher vor 30, 35 Jahren, da hat der Sommelier dem Gast gesagt, so, sie trinken das jetzt. Sie trinken das. Das heißt, der Gast wollte, ich sage jetzt mal, einen Rotwein zu seinem Fischgang. Das ging nicht. Da hat der Sommelier so lange eingeredet, dass der Gast einen Weißwein getrunken hat. So war das früher. Und ich habe gesagt, nein, das ist nicht der richtige Weg. Also da habe ich so viele Beispiele gehabt in meiner Jugend. Das waren noch so Sommeliers, das waren Respektpersonen. Die waren Mitte 50, eine lange Lederschürze, so eine braune, die war jeden Tag perfekt gewienert. Und die standen am Tisch so und da hast du das Gast nicht
so
vorgeschaut.
Okay, aber ganz niemals, auch wenn du es eloquent machst, du bist halt auch eine Respektperson.
Also der Philipp hat auch ein bisschen Angst vor dir.
Ich sag das ja, weil der Stefan sich das erarbeitet hat.
Ja.
Jetzt aus der Winzer-Szenerie raus ist es ist ein Ritterschlag, auf diese Karte kommen zu dürfen. Das ist so. Und es ist auch so, dass du weißt, dass du ihn in Ruhe lassen musst. Er hat sein Empfinden, er hat sein Ding, wie er es macht. Und er wird es schon richten, ja. Also es geht jetzt, also der Stefan will jetzt nicht haben, dass ihn irgendein Winzer sagt, hör mal, jetzt dieses Jahr musst du das und hin und her und so weiter. Das will der nicht. Das ist, weil er selber weiß. Und ich glaube, ein Stück weit ist es auch bei den Gästen so. Ihr habt ja sicherlich schon zum einen viel Stammpublikum, die wissen es eh,
ja.
Aber auch die so kommen, die wissen
schon, wo
vorher schon. Was spannend wird an dem Tag. Ja?
Der Gast ist freie Sicherheit. Ja. Der hat ja alle Möglichkeiten.
Genau.
Man weiß ja, man wird ja, auch wenn der Gast zum ersten Mal kommt, mit Namen angesprochen, auch Oberkellner, Küchenchef, die wissen ja, wer da agiert, die wissen ja, wer da ja am Werk ist.
Ja.
Und was bei uns zurzeit großartig zu sehen ist, diese Entwicklung durch dieses neue Schwarzwaldstube, ist, dass wir sehr viele junge Leute haben.
Da wollte ich dich gerade fragen. Also das ist ja wirklich, wie kriegt man junge Leute jetzt zu großem Wein?
Also
gut, zu dir kommen sowieso nur die sich schon interessieren für tolles Essen und...
Also ich glaube, das Thema, als vorhin der Philipp gesagt hat, das Thema Weinbegleitung, dieser Bereich, wo wir uns Sommelier ja am Gast ganz anders präsentieren können.
Yeah.
Als ich diesen Beruf gelernt habe, hat man eine Flasche Weißwein aufgemacht, eine Flasche Rotwein, eine Flasche Champagner und eine Flasche Süßwein. Das ist übrigens viermal an den Tisch gegangen, hat das eingeschenkt, präsentiert, basta. Und man hat auch wenig mit dem Gast kommuniziert. Heute ist es ja eine Weinreise, man nimmt ihn mit auf eine Reise über mehrere Stunden, versucht ihn letztendlich mit neuen Entdeckungen, mit neuen Eindrücken zu begeistern und ganz wichtig, klar, schauen, wie funktioniert die Küche, und dann kaufe ich auch dementsprechend auch ein, weil ich mache ja eine Begleitung zu den Speisen vom
Menschen. Ja, das muss ja immer matchen, ne?
Das ist es halt. Das heißt, ich kaufe schon ganz bewusst ein. Ich bin auch manchmal bei den Winzern und sage, oh, das passt jetzt, das würde super zu dem Gang passen. Und die Winzer sind teilweise ganz über, da hat man sofort Lust zu essen und so.
Ja, ja.
Hätten wir jetzt zum Beispiel nur internationales Publikum, die sagen, die wollen nur deutsche Weine, würden wir nur eine reine deutsche Weinbegleitung machen. Aber auch da sind wir... Wir sind mehr international aufgestellt mit der Weinbegleitung. Und zurzeit fängt es in Spanien an, da geht es in den französischen Jura, danach geht es nach Sizilien, dann geht es zum Rotwein wieder ins Burgund und so weiter. Und so versuchen wir einfach, die Leute einfach mitzunehmen. Also wir waren zum Beispiel mit meiner Frau auf den Azoren, haben da tolle Arintos probiert und ich sage, ja, spannend, diese Thunfisch, Bauch, diese wunderbare Marinade und das ist einfach mit den 80 Schocken, da brauchst du so einen Inselwein, so ein Arinto auf dem Kahngestein.
Ja.
Und das ist spannend, dann das mitzubringen und dann schaust du, wo irgendein Händler das vielleicht hat in Deutschland. Dann zu 99.
Aber passiert dir das dann auch? Das passiert mir ja, weil ich keine Ahnung habe, dass ich dann im Urlaub auf den Azoren bin, da was trinke und denke, oh, das ist ja jetzt toll. Und dann nehme ich das mit und zu Hause denke ich, oh.
Also ich sag mal so, diese Erfahrung hat man vielleicht schon in den jungen Jahren gemacht, aber irgendwann, also wir sind ja mittlerweile die Profis so, dass wenn wir das gut finden im Restaurant, da schaue ich, dass ich vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag mal aufs Weingut fahre und das mal vor Ort anschaue, ob es nicht vielleicht eine Momentaufnahme war, ob ich vielleicht nicht, weil ich jetzt gerade auf der Insel Pico bin und am gleichen Tag auf dem Pico Bar auf 2400 Meter und total fertig bin abends und das trinke ich da
das
unten.
Das ist eine Facette, die interessant ist.
Ja.
Ich habe das Glück gehabt, wir fahren jetzt auch den einen oder anderen Abend bei guten Bordeaux zusammenzusitzen. Das ist brutal, was vom Sport her, von diesem Biss, wenn es darum geht, wenn ihr Urlaub macht, seid ihr richtig hart am Hiken, ne?
Das ist für uns die pure Erholung. Aber es hat halt jeder seine Art, Urlaub zu machen. Also ich glaube, so Stillstand und mich mehrere Stunden auf eine Bank, auf einen Strandkorb oder wie auch immer, das ist, es geht mal für eine halbe Stunde, Stunde, aber dann bin ich schon eher aktiv Urlaub mit meiner Frau. Ja.
Wir sind blutjung. Das
spannend. So, das hast du schon gerochen jetzt. Das kannst du mit, du steckst die Nase rein und du weißt schon, oh ja, das riecht
für mich auch. Für mich persönlich, ich bin nicht so nah dran wie Stefan, auch für mich ist das letztes Jahr eine Neuentdeckung gewesen. Ich mag das. Und das, ich habe jetzt die Flasche, die ist Arrivage-Flasche. Ja. Also das ist natürlich 22, um Gottes Willen jagen 22 einfach zu früh. Aber vom Hintergrund her, von dem, was an Textur in dem Wein ist, sage ich auch jetzt, wenn ich das erstmal probiere, bin ich happy.
Also ich glaube, es gibt, ich kenne ja viele Winzer und was das Thema Burgunder anbelangt, ist der Philipp ganz, ganz, ganz vorne mit dabei und er ist ein Vorreiter da. Er ist ja schon seit Jahren immer dabei, die jungen Wilden zu probieren und so. Und ich war bei Benoît Moreau.
Passt aber, wusste ich nicht.
Benoît Moreau, ich habe vor 2 Jahren bei ihm sein, er hat ja 20 angefangen. 21 haben wir auch ein paar Flaschen gekriegt, 22 ein paar Flaschen mehr. Also umso mehr die Freude heute sowas probieren zu dürfen, weil ich habe die 22 nur vom Fass probiert, also abgefüllt noch nicht. Und,
da sind wir mal gespannt, also, was du jetzt sagst.
Hast du ihn kennengelernt persönlich?
Noch nicht, nein. Okay. Nein. Aber für mich, also ich bin da neugierig.
Also für mich zählt er zu den drei talentiertesten Winzer in Chassagne sozusagen. Okay. Wow. Also es ist wirklich jemand, der hat ganz schnell verstanden. Ich sag mal, dieser Wein strahlt ja schon, wenn man da reinriecht. Du hast nichts vom Ausbau.
Ja.
Oder? Du hast keine Reduktion, die anstrengend ist. Wo du dreimal reinigst, ja, schon wieder einer, der das ein bisschen zu weit getrieben hat, sondern das ist ganz leise, das spricht erstmal ganz leise zu dir, wenn man da reinriecht.
Der Gaumen ist für mich der.
Das ist so klar, so puristisch, so ganz fein und ich sag, Ausbau, es ist kein Holz spürbar da in der Nase, das ist so klar und wenn du siehst, wie präzise er im Keller arbeitet, mit der Sorgfalt, wie auch die Fässer ausruht und so weiter, das ist...
Wie gesagt, Arrivage war letzte Woche tatsächlich bei mir auch hier im Weingut das angekommen, deshalb ich war, zum einen hatte ich A, meine persönliche Neugierde, wie schmeckt das jetzt wohl und B, dachte ich, naja, jetzt gucken wir mal, was Stefan zu sagen, also weil es mich dann halt auch interessiert, ne?
Also was mich begeistert ist einfach, wir haben hier ein Ortswein, ein Chassagne Moinchet Village, mit diesem Druck im Gaumen, diese Präzision, also da ist so viel, das gibt Lust nach mehr und vor allem die Neugierde, die anderen Parzellen zu probieren. Er hat ja auch ein paar schöne Promi-Grüße. Also ja. Das ist,
ja, so weit bin ich bitte. Die Promi-Grüße habe ich schon wieder aufgemacht.
Also du... Ich bin ein bisschen sprachlos heute. Der Philipp, der heute hat er wirklich...
Der Philipp, der hat
seinen
eigenen Keller gerockt. Ja.
Wow. Spannend, super spannend. Und vor allem, merkst du, dann ist jetzt diese Entwicklung der Weine. Also jeder Wein hat uns auf seine Art abgeholt. Mhm. das ist schon Profi. Also wirklich da, das zu schaffen. So, es war nicht einer dazwischen, der uns jetzt irgendwie ja, die Lust weggenommen hat, sondern stimmt, jeder Wein hat uns für sich immer wieder...
Und hat uns eigentlich weitergebracht zum nächsten, ne?
Ja.
Das stimmt. Und er hat es geschafft ohne Pausen auch, ne?
Also ohne, wir haben, ohne Speisen.
Ja, ohne Speisen, ja.
Also der Einzige, der hier diese Taler der haben auch miteinander
mal. Dennis, willst du auch so einen Taler?
Sehr gerne, bitte gib mir noch mal so einen Taler.
Siehste?
Dankeschön, wunderbar, dankeschön.
Also wie, du musst es wissen, Stefan, diese Dinger da,
ja,
die begleiten uns seit der ersten, Folge. Und deine Mutter backt die normalerweise.
Ja, aber die ist ja nicht mehr hier. Ja. Also dann,
und das ist tatsächlich, wenn du dann die vielen Weine verkostest, ist das irgendwann hast du das Gefühl, okay.
Jetzt brauche ich mal was.
Ich habe dann Phasen gehabt, wo ich dachte, okay, momentan muss ich ein bisschen aufpassen und nicht so viel essen und so weiter. Da habe ich versucht, keinen Taler zu essen, habe ich auch manche Folge durchgehalten. Heute hatte ich keine Zeit fürs Mittagessen.
Großspeck, Käse, guter Blätterteig.
Und Krimpfleisch.
Perfekt. Ja, ein bisschen Wein, sein. Also es ist keine Verbindung da.
Tut ein Wein auch nicht weh, ne?
Mhm. Überhaupt nicht, es ist neutral.
Ja.
Aber was ist denn die richtige Flasche, die man aufmacht, wenn man einen Sommelier zum Essen einlädt oder einen Winzer zum Essen einlädt?
Puh. Also,
kommt das Essen an.
Jahresabhängig.
Ja, ja, jetzt kommt, Leute, aber womit blamiert man sich nicht? Jetzt machen wir es mal einfach.
Also mit dem 2-4er Kirschspiel hätte ich zum Beispiel kein Problem.
Das war schon
überall. Wäre möglich gewesen.
Okay.
Also da holst du viele Leute ab, also, weil die sagen, ja, wunderbar. Okay. Ich habe eine Zeit lang, also wenn wir Freunde zu Hause hatten, hatte ich immer aus meinem Jahrgang einfach immer eine Flasche so vorne weggemacht. Einfach. Ich hatte früher in der Mosel viele Weine aus dem Jahrgang kaufen können und dann habe ich immer wieder sowas vorne weg. Und manchmal war es großartig, manchmal war es enttäuschend oder wie auch immer. Aber das ist schon interessant, wie, dass man sowas Altes vorne weg aufmacht. Als Einstieg. Super spannend. Ganz, ganz spannend. Also wenn es so eine zarte Spätlese ist, die halt so über Jahre gereift ist.
Wirklich gereift ist.
Sag mal, welches Lob von so einem Gast ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
Wir hatten einen Stammgast aus Paris, der leider heute nicht mehr lebt, aber der kam so alle 2-3 Monate und das war jemand, der sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer war und sehr regelmäßig zu uns kam und ich weiß mich noch, eines Tages schrieb er mir und er hat sich bedankt für diesen großartigen Mittag und für die tolle Weinempfehlung und er war immer sehr neugierig, er war immer jemand, der gerne was Neues probiert hat, was Neues kennengelernt hat und als letzter Satz sagt er, egal wo er sitzt in diesem Restaurant, ist es immer ein großartiges Erlebnis. Und das fand ich so toll, weil das Thema Tisch und Platzierung, yeah, und man denkt immer, dass wichtige Leute müssen immer die besten Tischen haben. Aber ob man denn immer einen Gefallen damit tun, weil ja, in dem Moment auf dem Podium stehen. Jeder schaut hin. Sonst vielleicht sind diese Leute lieber irgendwo in der Ecke und haben ihre Ruhe. Die wollen gar nicht auf dem Fokus stehen. Und man denkt immer, ah ja, die Berühmtheiten, die müssen immer den besten Tisch haben. Es gibt keinen besseren Tisch. Alle Tische sind gut.
Yeah.
Und der letzte Satz sagt, auch wenn ich, also auf Französisch, même si je suis assis à la table du chat. Weil er hat dieses Wort wörtlich übersetzt, wie ich am Katzentisch.
Yeah.
Weil dieser Begriff gibt es nicht auf Französisch. Aber ich habe ihm das irgendwann gesagt.
Okay, er hatte das tatsächlich.
Er hat heute den Katzentisch, er hat ein bisschen Deutsch vor, aber war nur pro. Und er hat gesagt, umgesetzt, dann hat er geschrieben in Klammern la table du chat. Und ich fand es so schön. Das sagt kein Franzose. Ich assis à la table du chat. Also entweder
das weißt du aber auch nur, wenn du Franzose bist. Das ist kein Franzose.
Und das war so schön, das werde ich nie vergessen. Und das war jemand, der sehr dankbar war. Und das ist, glaube ich, auch das große Glück. Und ich glaube auch beim Philipp und bei uns. Wir haben mit so vielen Menschen zu tun, die auch dankbar sind. Die freuen sich, bei uns zu sein. Die freuen sich, mit ihm eine Verkostung zu machen, diesen Austausch, diese Stunde, 2 Stunden, die mit uns verbringen oder bei uns ein paar Stunden mehr.
Ja.
Und das ist doch toll.
Ja.
Also Leute glücklich zu machen.
Leute glücklich, ja. Genau. Ja. Ja.
Klar haben wir manchmal auch mal einen schwierigen Gast, aber manchmal einen Gast, der, mit dem man aneckt oder so, oder wo man nicht auf einer Wellenlänge ist. Aber wir sind Profis. Wir versuchen immer, einen Weg zu finden, dass der Gast, wenn er das Restaurant verlässt, dass er zumindest einen positiven Eindruck mitbringt.
Das ist bei dir ja eigentlich auch so, ne? Es gibt ja unglaublich viele Leute, die mich so beneiden zum Beispiel, weil ich jetzt immer hier mit dir am Tisch sitze und mit dir gemeinsam Wein verkoste.
Okay.
Ich sag dann immer, naja, wisst ihr. Nee, aber
der Typ hat nie Zeit.
Wir haben immer so eine kleine Schnellfragerunde, Stefan. Mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Champagner.
Ja, das geht immer.
Macht Sinn.
Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Boah, das ist echt...
Ja, ist gemein. Das ist jetzt total gemein. Deswegen haben wir so ein bisschen eingetrunken gemeinsam. Und jetzt kommen die gemeinen Fragen.
Also da würde ich tatsächlich einmal im Jahr den Mont Blanc besteigen.
Ja, guck mal hier, so voll der Hardcore. So, was sind die drei Sachen, ohne die ein Sommelier nicht sein kann?
Ein Weinglas, also das perfekte Glas.
Mhm.
Das perfekte Kellerbesteck, um eine Flasche aufzumachen. Mhm. Und letztendlich die perfekte Flasche im Weinschrank.
Ja, dieser Keller, ne, den
dieser
du da hast.
Genau,
dieser Keller. Ja.
Weil letztendlich, es ist ja schön und gut, viele Flaschen im Keller zu haben, aber auch privat, wenn man es schafft, und da kann Philipp vieles davon erzählen, ist, wenn man anspruchsvolles Gäste hat zu Hause. Und wenn man es schafft, über 3-4 Stunden die Leute zu begeistern und nicht nur mit seinen eigenen Weinen, sondern auch mit anderen Weinen und einfach mal zu spielen, das ist schon spannend. Also ja. Das ist
meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich Gäste habe. Und da gibt es ganz selten Wittmann. Und dann ist es so, die Leute sollen Spaß haben, die Leute sollen es genießen. Das heißt, du musst versuchen, denen was zu bringen, was dir schmeckt, aber was auch dir wichtig ist.
Ja,
ja, absolut. Ja.
Habt ihr vielleicht auch manchmal Gäste, denen ihr was kredenzen müsst und die sind halt null weinaffin und das ist dann richtig schwierig, weil dann gereift ganz schwierig ist? Oder?
Ja, ich habe das schon. Ich habe hier einen wunderbaren Freundeskreis in Westhofen mit ganz tollen Leuten, die letztendlich einfach gedanklich im Wein nicht so weit sind.
Mhm.
Und dann natürlich sowohl gereifter großer Riesling als auch, ja, ich sag mal, wie das ein Freund von mir sagt, hat immer, hat es Holz, dann hat er schon Angst sozusagen. Also wenn ich mit großen Burgunder komme, kann es sein, dass er Angst hat. Und was mich freut dabei ist, wenn das Freunde sind und du schaffst es mit der Zeit, Begeisterung für Dinge zu entwickeln, wenn du es schaffst, übers Verkosten jemand auf den Trail zu bringen, dass er sowas vielleicht auch spannend findet, dann ist es wunderbar. Aber es gibt auch Leute, die mögen, wollen, nicht, wie auch immer. Also das ist...
Ja, aber das absolut kann das genauso wie du schildern. Also wir leben ja seit über 30 Jahren in Weißbronn, das heißt, wir haben viele Freunde im Ort, sei es Handwerker, sei es Leute, die in unserer Nähe gewohnt haben, Nachbarn, wie auch immer. Und dann triffst du dich mit denen und machst eine Flasche Wein auf. Und das Verrückte, ein von den Freunden, der eigentlich wirklich kein Ahnung hatte von Wein und sein Trollinger getrunken hat und sein Länder, wo es ja auch tolle Sachen gibt und so weiter, aber einfach Basic-Sachen. Und der ist mittlerweile so weit, dass er einen Weinschrank zu Hause hat. Er hat 4-5 Weinatlas. Also
super.
Und wenn wir eingeladen sind bei dem, dann werde ich...
Du wirst so gechanged.
Ja, aber hallo. Und dann kommt er mit einer Karaffe und stellt mir so, was ist das?
Stefan.
Und dann ist er unterwegs jetzt in einer Region in Frankreich, in Spanien, Italien mit seiner Frau im Urlaub und kauft ein paar Wein. Und jetzt werde ich...
Großartig.
Letztens hat er uns einen Wein gestellt. Wahnsinn. Also ist schön zu sehen, dass man auch Leute mitnehmen kann.
Ja. Man muss aber auch akzeptieren, wenn Freunde den Weg nicht mitgehen, weil es nicht ihr Thema ist.
Absolut.
Deshalb sind es trotzdem Freunde. Und deshalb musst du dann in dem Moment auf denen was einschenken, wo die Spaß mit haben. Ja, das können wir. Und das ist auch okay.
Also wir verbringen viele Abende, da wird kein Wort über Wein gesprochen.
Das glaub ich.
Doch, wirklich. Es tut auch mal gut, wenn man Freunde hat, die vielleicht nicht aus der Weingastronomiebranche sind und so einfach mal ganz andere. Ein Glas steht da und interessanterweise, umso spannender dieser Wein ist, der da gerade steht, dass ab und zu mal, wenn einer dann riecht, überall mal hört jeder auf zu reden, weil irgendwie merkt, es passiert was. Oh, was ist eigentlich in diesem Glas?
Mhm.
Was ist das Besondere, was uns so für ein paar Sekunden einfach.
Apropos, was ist eigentlich in diesem Glas?
Das ist ein aufregender Gestalt, als es ist. Ich habe nur ein bisschen Luft gegeben, als ich habe schon gut. Das ist auch 22 und das ist Chardonnay von mir. Das ist Steingrube Chardonnay 22. Also wir haben uns getraut, ab dem 21. Jahrgang tatsächlich einen Lagen Chardonnay zu machen.
Da kannst du natürlich darüber diskutieren, passt das in Rheinhessen, ist das erlaubt, ist Schadenhain nicht irgendwie, gehört es nicht zur Burgundie, wenn wir über Lage sprechen, und wir waren ja jetzt auch, sage ich mal, über 20, 30 Jahre so zurückhaltend, dass wir das nicht gemacht haben. Ich habe nur bei diesem Weinberg festgestellt, dass der so sehr in seiner Art eine Persönlichkeit hat, dass ich einfach diesen persönlichen Wunsch hatte, dass es auch genannt wird, wo das herkommt. Ich möchte jetzt das Thema Premier Cru da nicht zu hoch hängen, weil ich da zu viel Respekt vor habe, weil ich privat sehr viel große Burgunder auch trinke, liebe und schätze. Nichtsdestotrotz, für mich ist wichtig, dass es halt ein Lagenwein ist, der einfach eine Herkunft hat, der einfach so schmeckt, weil er von da weg wächst. Und natürlich ist es so, die Historie von diesem Weinberg ist ein bisschen speziell. Das war eigentlich ein alter Muscateller-Weinberg. Und ich habe den grün veredelt, das heißt, ich habe also Chardonnay-Edelreise aufgefropft. Material aus dem Burgund, gutes, sehr gutes Material, was kein Klonenmaterial ist, sondern ein Selektionsmaterial, also eine relativ hohe Diversität von der Genetik her. Und gleichzeitig hat er natürlich Schutzstockswurzeln, die auch Herkunft zeigen. Und du hast die Frische, die Kühle Rheinhessens drin, du hast auch die Säure, die irgendwie dann auch in einem Jahr wie 22 dann noch lebt. Ich sag mal so, wir befinden uns da auf einem Weg, der spannend ist. Ich selbst weiß nur zu gut, was in der Theorie geht, aber nicht hier am Standort bisher existiert hat. Und ich möchte auch keine Kopie produzieren aus dem Burgund, weil das Burgund ist das Burgund und das sollte man damit auch gut sein lassen und lieben und schätzen. Mein Wunsch ist es, dass wir es schaffen, rheinhessischen Chardonnay in seiner Textur zu entwickeln, dem Wein eine Herkunft geben und damit einfach ein Add-on für die Welt der großen weißen Burgunder irgendwie zu entwickeln. Das ist so mein Wunsch. Aber
was das Wunderbare finde ich, ist, dass der Wein so eine Kühle hat, wo ich in der Fälle im nördlicheren Bereich und das ist wunderbar. Und also was ich wirklich ganz, ganz toll finde, ist dieser. Der Wein war in einem Gebinde, was Holz heißt, aber das ist nicht spürbar. Bravo, wirklich. Also ich bin sehr beeindruckt von dieser Feinheit, dieses subtile, elegante. Die Nase ist wunderbar und im Gaumen. Ich hätte dich jetzt gefragt, ob die Reben jetzt noch ein bisschen jung sind, weil er im Abgang vielleicht im Vergleich zu dem Chassagne nicht den gleichen Druck hat. Aber ansonsten von der Feinheit, vom Ansatz her, wirklich richtig toll.
Abschlussfrage. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Brauchst du noch Zeit? Sollen Philipp und ich noch was anderes trinken in der Zeit?
Okay, das ist jetzt so eine Frage. Letztendlich würde ich das, wenn dann, glaube ich, mit einer Person, die ich sehr, sehr schätze, die mich seit viele, viele Jahre begleitet und die mich über Jahre einfach auch, sag mal, viel Input gegeben hat und einfach so als Abschluss sagt so, wir haben jetzt 40 Jahre gemeinsam, 50 Jahre gemeinsam, 60, 70, 80 Jahre, wie immer. Ich glaube, das wäre wirklich der Wunsch, einfach zu sagen, so, als Resümee von unserer 40 Reise? Jahre, 50 Jahre gemeinsame Reise, einfach diese Flasche gemeinsam jetzt aufzumachen, einfach darüber philosophieren und dann einfach die Augen zumachen und einschlafen.
Da hast du aber noch ein bisschen Zeit, finde ich, mit dem Augen zumachen und einschlafen.
Nein, aber das ist ja, ich glaube, das sind so Momente, also man macht ja gewiss eine Flasche auf in ganz, ganz, ganz besondere Momente und das sind auch ganz besondere Menschen und da brauchst du keine zwei Hände, da reicht eine Hand, da hast du manchmal nur drei Finger, weil du sagst, okay, genau diese Leute haben mir immer wieder Input gegeben oder diese Leute haben mich immer wieder ein Stückchen weitergebracht. Und genau mit denen mache ich diese Flasche auf und wo wir dann in den jungen Jahren auf dem Tisch gestanden sind und getanzt haben, weil gesagt, boah, ist das ein Wahnsinn, Stoff, das ist brutal, das ist. Und heute bleiben wir halt sitzen, aber sagen, ja, oder wie auch immer, und schreien vor Freude und mit den Leuten teilt man dann diese Momente und ich glaube, in den jungen Jahren machst du mit vielen Leuten viele Flaschen auf, weil aber irgendwann gibt es gewisse Bereiche, Flaschen, die du einfach mit Leuten aufmachst, wo du einfach diese gemeinsame Begeisterung dafür und du weißt auch selbst, wie lange du gebraucht hast, um den Wein zu verstehen, um den überhaupt zu bekommen oder wie auch immer und an dem Tag machst du diese Flasche auf und das ist alles besonders. Aber es ist glaube ich, ganz,
ist gut. Also wir freuen uns auf sehr viele Flaschen, die wir noch aufmachen. Vielleicht auch mal wieder eine gemeinsam. Vielen Dank, dass du da warst,
Stefan. Für mich war es jetzt so, dieser Gedanke, andere Fragestellung, mit wem möchtest du deine letzte Flasche Wein aufmachen? Ja. War eben spontaner Gedanke, die letzte Flasche Wein würde ich gerne mit der Eva aufmachen. Das ist so, dass wenn du quasi diese Begleitung über das Leben hast und alles erlebt hast und was weiß ich. Und meine Frau hockt ja permanent an der Mosel. Und sie hat recht damit. Aber mit der würde ich gerne die letzte Flasche trinken. Und hoffentlich dauert es noch ganz, ganz lang, bis wir auf die Idee kommen. Und in dem Fall wäre es, glaube ich, naja, also es wird...
Ihr dürftet auch zwei.
Es wird kein Kalifornier sein.
Nee, das wird
sagen wir es mal so.
Also die
aber
Eva
auch da gibt es gute Sachen.
So 74 oder...
Vielen, vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Das hat großen Spaß gemacht.
Eine große Freude, dabei gewesen zu sein. Und komme gerne wieder.
Ja, super, sehr das gut, machen wir. Philipp, dir auch vielen Dank, auch wieder für das temporäre Studio. Also wir trinken noch einmal auf die Eva, würde ich sagen. Wie hat das verdient? Tschüss.